Was kam da jetzt gerade bitte an der Tür?
Knuffelwuff. Knuffelwuff. Wir haben ja,
ein neuer Spitzname.
Nee, wir haben ja jetzt den Bulli.
Knuffelwuff.
Pass auf. Und dann hat die Lisa gesagt, ja, was ist denn, wenn der Schmieso zum Beispiel für irgendeine Podcast-Aufnahme mal mit will? Da habe ich gesagt, ach, da brauchen wir so eine kleine Box. Da kann man den reinlegen.
Ja.
Dann muss man ihn noch vergurten und fern von allem Essen halten.
Ah, also das ist für einen Hund.
Ist für Pebbles die Transportbox für den Bulli. Ist gerade gekommen. Du hast ein goldenes Lindherz da liegen.
Ja, so ein Schokoladenherz, da freue ich mich. Das esse ich jetzt.
Ich muss es, weil so viel über Social Media gekommen ist, hier ganz kurz, bevor wir in Medias Res gehen, erwähnen.
Wieso klingt er schon wieder nach einer Lüge?
Weil ist keine Lüge. Ist die. Und wenn du das jetzt bestreitest, ist der Podcast schneller beendet, als du gucken kannst. Es haben sich sehr, sehr viele Leute nach mir erkundigt, wegen meiner Schulter. Haben mir sehr, sehr viele tolle Nachrichten geschrieben, als sie dann mitbekommen haben, dass es eine Fraktur des Oberarmkopfes ist. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es gab einen, der hat sich nicht gemeldet aus meinem näheren Bekanntenkreis. Ich spreche ganz bewusst von Bekanntenkreis. Also in meinem Bekanntenkreis gab es einen, der hat sich gar nicht gerührt.
Schneide ich alles raus.
Da gibt es nichts rauszuschneiden. Was hast du denn? Und trotzdem habe ich dir dieses goldene Schokoherz hier hingelegt. Ja. Weil ich einfach an deine nicht vorhandene Empathie. Lisa, du musst nicht, wenn wir einen Podcast machen, demonstrativ das Paket aufreißen. Das, nur weil sie sich über, weiß ich nicht, was gerade geärgert hat.
Also sie ist sauer mit irgendwas.
Ja, aber nicht mit mir.
Mit dir?
Nein.
Doch, bestimmt mit dir.
Ich war erst sauer mit dir, ja, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und soll ich dir was sagen, in was es dann umgeschlagen ist? Ja. Erst war ich traurig. Und mittlerweile ist es mir scheißegal.
Das ist auch gut.
Dann schickte mir jemand...
So weit habe ich die meisten Leute in meinem...
Dann schickte mir jemand mehrere Kartons mit Glastischen to go. Kartons mit Glasscherben, die sollte ich an dich weiterreichen. Ah. Der transportable Glastisch, ohne Probleme immer mitzunehmen. Und dann habe ich halt davon gehört, was du in der letzten Woche alles gemacht hast. Jetzt weiß ich auch, wo diese Glasscherben herkommen.
Ja, ich war unterwegs. Ja, es tut mir trotzdem wirklich, das geht auch nicht.
Nein, hat mich wirklich verletzt.
Ja,
und dann habe ich überlegt, aber ist es vielleicht auch wieder so ein Generationending?
Nein.
Empathisch dann sein, wenn es um einen selbst geht, aber wenn jemand anderes betroffen ist, scheiß der Köter drauf, Hauptsache die Scherben fliegen.
Das ist so gelogen, aber mich hat was viel Schöneres, das habe ich letzte Woche vergessen auf Social Media erreicht.
Was kommt
so? Ein Bild von einer Bar, ich weiß nicht wo, und darüber, ihr kennt ja diese Schilder an Bars, ne, wo man dann mit Kreide was draufschreiben kann, in der Regel steht da, keine Ahnung, Mittwochabend Karaoke oder Donnerstag Schnitzeltag, alle Schnitzel für 12,90, diesmal stand drauf, Achtung, Frank, bitte melde dich, bin schwanger. Mach dir keine Sorgen, es geht nur ums Geld. Es gibt ja Leute, die einen weiterdenken. Und Ecki kam direkt auf die Idee. Es gab doch diesen mysteriösen Abend vom Buschi, als die Eintracht Europa League gespielt hat, als er sich an nichts erinnert. So, und damit möchte ich jetzt von dir hören. Hast du die Frau inzwischen gefunden? Und wie viel Geld möchte sie?
Also Ecki ist natürlich eine Vollpflaume, weil er offensichtlich nicht zugehört hat. Denn, es ist ja mittlerweile erwiesen, dass ich recht früh hier bei uns im Gästezimmer lag. Die Frau war hier, die Tochter war hier.
Man weiß doch nicht, wo du vorher schon gelegen hast.
Nirgendwo, bin am Fahrrad nach Hause gefahren.
Das sagst du, aber du hast doch gar keine Erinnerungen daran.
Ja, aber ich war ja hier. Ich muss ja hier hingekommen sein. Und die Zeitspanne zwischen meiner Ankunft hier, von der ja Lisa weiß, und meiner Abfahrt am Biergarten ist so gering, da kann ich nicht, also das, pass auf, in deiner Welt wären das sieben oder acht Geschlechtsverkehre gewesen.
Auch,
in meiner Welt wäre das keiner gewesen.
In deinem Alter, wenn die hot war, dann geht das auch an 20 und 2 Minuten und schon.
Nee, das ist
ein Kind in der...
Boah, das geht wieder, das ist wirklich schlimm, aber das zeigt auch so ein bisschen, ihr könnt jetzt in etwa ahnen, wie die Freizeitgestaltung von Florian Schmidt-Sommerfeld momentan aussieht.
Ja, ich mache mich über Buschi lustig.
Ach, ist das alles schlimm.
Und dann, jetzt habe ich finde das Video leider nicht mehr, das war so süß, ein kleines Mädchen, was die Namen aller Formel-1-Fahrer sagt und sie sagt mit großer Begeisterung, George Rüssel.
Ach, schön. Das wollte ich ja eigentlich auch noch vorspielen. Habe ich leider nicht mehr gefunden. Irgendwer hat mir das geschickt.
Aber auf mein Bilderrätsel in meiner Insta-Story, die Antwort war zu leicht, wer gleich zu Besuch kommt.
Ja, das ist ja auch wirklich ein größtes Mysterium, wer hier jeden Montag zu Besuch kommt. Aber wie sollten die Leute darauf kommen?
Ach, Gott, dann hast du wieder die schönste Antwort, wer kommt gleich? Antwort, der Grilldeutsche mit einem neuen Glastisch.
So, ich glaube, es wird dann auch Zeit, dass wir zum ernsten Teil dieses Podcasts übergehen. Dann,
genau, Ernst, du und er.
Ja,
ja, herzlichen Glückwunsch.
Bist du eigentlich schon bereit, deinen ultimativen Strandkörper zu enthüllen?
Naja, es ist ja so, wir planen ja das erste Mal in diesem Jahr FKK-Urlaub und da müssen die Glocken ja...
Wo? Ja, du hast das eh mal halb zu einem FKK-Urlaub
könntest
gemacht.
Könntest du dir vorstellen, FKK zu machen?
Ich bin ja durch Manscaped überragend getrimmt, insofern...
Ja, aber
was
würdest
spricht
du...
denn eigentlich
dein... Nein, ich möchte auch dieses Babypopo-Gefühl an den Glocken haben, aber... FKK ist nicht meins.
Ich glaube auch nicht, dass ich das brauche. Nee. Vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte, schrubbelige Leute an, ne? Also
meinst du, ich soll es doch machen?
Nee.
Geht's schon wieder in die Richtung?
Ist doch auch egal, auf jeden Fall. Die haben den Lawnmower 5.0 bei Manscaped nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys und Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurwuru und rasier dich nackt am Strand.
Sag mal, denkst du noch ganz richtig? Nur weil ich einmal die Brötchen gezeigt habe.
Einmal, schön wäre es wäre einmal gewesen.
Aber das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Kronjuwelen.
Die Balls. Die Balls.
Hast du auch das T-Shirt bekommen von Manscaped?
Ja, natürlich.
Ziehst du das, also weiß ich nicht.
Ach so, das weiß ich noch gar nicht.
Weißt du, was da drauf steht?
Was steht da drauf?
Da sind die Balls aber auch benannt. Vielen Gut. Dank übrigens für die Trimmer und für
Wir
das
haben
Shirt.
Nochmal neue Lawnmower bekommen. Ne? Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt ihr alles. Da kriegt ihr den Lawnmower, ihr kriegt den Weed Whacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Wird das eigentlich schlimmer im Alter? Es nervt mich richtig mit den Nasen.
Aber so schlimm auch nicht. Also ich habe jetzt keinen Urwald in der Nase oder in den Ohren. Okay.
Aber du machst die auch mit dem Weed Whacker?
Ja, natürlich.
Das mache ich auch. Das Ding ist mega. Ich wüsste, ohne Witz, für den Lawnmower will ich gar keinen Ersatz finden, weil er mega ist. Für den Weed Whacker, ich wüsste nicht, was ich ohne den machen würde. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. 20% Rabatt gibt's und kostenlosen Versand.
Für unsere Code. Hörerinnen und Hörer mit dem Code Lauschangriff20. Lauschangriff20.
Leute, 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also manscaped.com, da seid ihr auch gut aufgehoben.
Alle Infos in den Shownotes.
So, wo fangen wir an?
Und wo hören wir auf?
Ich muss gleich mal beichten.
Dass du jetzt gerade ein Stück Kuchen isst.
Auch? Ja, das war jetzt dumm.
Aber warum überrascht das niemanden?
Also, ich habe original kaum eine Minute Snooker-WM gesehen. Ich kann wenig sagen. Die zwei wahrscheinlich größten Favoriten, sagen wir die drei, sind mit Ronnie O'Sullivan, der Titelverteidiger, letztes Jahr 7. Titel geholt. Er könnte Stephen Hendry überflügeln, sein großes Vorbild. Der ist im Viertelfinale sehr souverän. Der hat gegen den Inder gespielt, den ich noch nicht kannte. Die haben sich irgendwie in die Haare bekommen, aber der hat den ganz deutlich geschlagen,
Was
ganz
Trump?
Ohne Probleme. Trump ist schon raus. Das war eine der dicken Überraschungen.
Warum musst du das nachlesen?
Weil ich mir nicht alles merken kann. Egal, ich wollte doch erstmal, also Mark Selby ist noch am Start und Mark Allen ist noch am Start. Der hat ein sehr gutes, der hat 2-3 Titel die letzten Monate gewonnen. Der ist gut unterwegs. Aber Judd Trump, letztes Jahr Finale gegen Ronnie O'Sullivan, der ist raus. Verdammte Axt, wo ist er denn?
Ja, raus.
Judd Trump ist auf jeden Fall früh raus. Wo hab ich den denn? Sag mal.
Der ist, glaube ich, in der ersten Runde. Der ist gegen Anthony McGill rausgegangen, genau. Der ist
aber gut
jetzt
vorbereitet heute wieder, ne?
Anthony McGill ist aber, sage ich mal, das ist schon eine Überraschung. Also aber das
ein solider
ist jetzt,
Spieler.
Genau, aber das ist jetzt nichts Schotte, aber das ist jetzt nichts völlig Krasses. Richtig krass war, dass Sean Murphy
weißt du, was bei mir totaler
gegen
Wahnsinn
einen
ist?
Qualifikanten.
Weißt du, was jetzt, wo du mir das erzählst, was mir klar wird?
Was?
Ich sehe lauter weiße Mäuse.
Was ist das nochmal? Achso. Weiße Mäuse, das ist doch irgend so ein Sprichwort, oder? Ich sehe weiße
Nein,
Mäuse.
Man sieht weiße Mäuse zum Beispiel, wenn ich FIFA kommentiert habe, immer, wenn man so viel vom Monitor abliest, dann sieht man irgendwann weiße Mäuse also laufen. Aber ich habe dir hier noch ein kleines.
Haribo weiße Schaumstoffmäuse. Mhm. Nee, da halte ich mich jetzt aus Prinzip von fern. So, lass mich das doch ganz kurz.
Ja,
also, ich gucke auf jeden Fall die Woche, dann gucken wir mal, wie sich Ronnie O'Sullivan so weiterschlägt. Mark Selby spielt heute, glaube ich, erst sein Achtelfinale fertig. Der muss erst noch ins Viertelfinale. Da sind Ronnie O'Sullivan und Mark Allen schon. Und dann die fette Überraschung war, dass, ich kannte den anderen gar nicht, Si Jiahui, junger Chinese, ich glaube 20 Jahre alt, dementsprechend auch erst seit ein paar Jahren Profi, der hat Sean Murphy rausgehauen mit 10-9 in der ersten Runde. Das war eine richtig fette Überraschung. Sonst von denen, die am erweiterten Favoritenkreis sind, ist Neil Robertson auch schon raus und Kyron Wilson, an den Namen erinnert ihr euch vielleicht auch noch. War der nicht sogar auch mal, zumindest in einem Halbfinale, glaube ich, war er in den letzten Jahren, auf jeden Fall immer gute WMs gespielt. Der ist mit 2-13 gegen John Higgins, den alten schottischen Zauberer, untergegangen. Das war in der Deutlichkeit sicher auch eine Überraschung. So, soweit zum Snooker. Und dann hast du ja bei einem Spiel hier so Klimaaktivisten ins Rennen geschickt, um das alles zu torpedieren. Mhm. Hast du das gesehen?
Ach so, die haben da auch gestört, ne?
Ja, die haben einmal da so ein, sieht aus wie bei so einem Holy Festival, so ein orangenes Pulver über den Tisch gehauen und das dauert natürlich ewig, das erstmal wieder sauber zu machen. Da musste die eine Session, das war glaube ich allererste Runde noch verschoben werden.
Ja, denke, sind eher auf einem guten Weg, sich beliebt zu machen und kontraproduktiv zu agieren. Die übergeordneten Ziele dieser Menschen sehe ich ja.
Mhm.
Art
aber
und Weise,
der Zweck heiligt für dich nicht die Mittel.
Nein, tatsächlich nicht. In keiner Art und Weise. Das ist. Und ich glaube, sie schaden ihrer Bewegung auch. Aber weißt du was? Da habe ich gar keinen Bock, jetzt hier drüber zu sprechen.
Naja, also nächste Woche dann, ich klemme mich rein. Nächsten Montag ist ja das Finale, fängt am Sonntag schon an.
Ach so, nächsten Montag habe ich keine Zeit. Das wollte ich dir noch sagen. Nach dieser Ankündigung. Wir haben da draußen hüpft gerade ein Eichhörnchen von Ast zu Ast. Das kannst du dir dann hier hinsetzen. für mich.
Sag mal. Kann ich einmal im Jahr 5 Minuten Snooker? Ist das
ja,
möglich?
Aber pass auf, weißt du, was mich an der ganzen Geschichte, also ehrlich gesagt, aufregt?
Hä?
Du ergreifst immer Partei für Snooker und wie wichtig das ist und dass du doch darüber reden möchtest und beginnst diesen Abschnitt des Podcasts mit, ja, ich habe ja so gut wie nichts gesehen.
Ja, ist auch.
Das ist für mich übrigens, so würdigt man eine Sportart
ja,
herab.
In
so
der,
würdigt man sie herab.
In der Regel steige ich erst in der zweiten Woche so richtig ein.
Ah ja, der feine Herr, das ist ja so. Ja, ja, ist ja auch so, wie kann denn eigentlich jemand anderes als ich in irgendeiner Sportart ein Europapokal- oder Champions-League-Finale kommentieren? Ich bin doch der Große.
Moment, jetzt redest du über dich. Da könnten wir diverse alte Weggefährten ins Boot holen,
ja,
die das bestätigen
das
werden.
Das können wir ja mal machen. Das können wir ja mal machen, ob ich das jemals so gemacht habe.
Oder ja,
ob ich
hast
einfach
du.
Qua meiner herausragenden Kommentatorenleistung einfach
Tibor S. Punkt würde mir da einfallen, der mir solche Geschichten schon erzählt hat.
Tibor Schilaschi? Kann er dir nicht erzählt haben, weil dann hätte er gelogen. Ich habe nie gesagt, ich muss das machen.
Doch.
Ich habe es immer gemacht.
Egal. Auf jeden Fall. Ja, Buschi, ich hatte halt eine
Wahl. Ich hatte keine Zeit, was zu sehen, aber Snooker ist wichtig. Und deshalb sitzt hier nächste
ja,
Woche das Eichhörnchen.
Aber du hast ja gar keinen Bock, mit mir drüber zu reden. Deswegen weiß ich
Snooker,
ja auch, dass ich es kurz und knapp halte.
Snooker gehört tatsächlich zu den Dingen. Ich versuche es ja hin und wieder mal bei Eurosport. Und Rolf Kalb ist ja wirklich jemand, den die Gemeinde verehrt.
Der ist ein Kalb,
geht nicht
ne?
mehr. So, pass auf. Ich kriege keinen Zugang dazu. Das ist ja, man muss ja auch nicht jeden
Sport. Ist auch ehrlich gesagt völlig okay. So wie ich mir deine 50 Kilometer durchs Schneegestöber Skifahren nicht.
Nein, das ist Skilaufen, Skilanglauf. Das, was Skifahren tun die Alpinen. Wie oft soll ich dir das eigentlich noch erklären?
Ja, aber da würde
das ist ja übrigens auch der Unterschied zwischen uns beiden. Ich versuche mich ja trotzdem dann reinzuarbeiten, weil ich war immer mehr Arbeiter als Künstler. Ich versuche mich dann reinzuarbeiten. Und aber Snooker, das kriege ich nicht auf die Reihe. Plus, Es gibt eine andere Sportart, wo es mir fast wehtut, dass ich heute Morgen, als Lisa mich darauf ansprach, wieder registriert habe, wie sehr sie an mir vorübergehen. Das ist Eishockey, deutscher Eishockey.
Ja, geht nicht Eishockey. So. Es laufen ja gerade die Playoffs. Nee,
die sind
ne?
Meister, München ist Meister. Wir haben gegen Ingolstadt die Finalserie gewonnen.
Stimmt, da war,
gewonnen.
War gestern das letzte Spiel.
4-1 ja, gewonnen gegen Ingolstadt, sind Meister.
Die sind schon sehr dominant in den letzten Jahren, ne?
Ja,
München
glaub,
gewinnt
in
sehr
Jahr
häufig die Titel.
Waren sie, glaube ich, irgendwann haben sie gewackelt. Ich glaube, gegen Wolfsburg haben
die
sie gewackelt.
Ich glaube, in der allerersten Playoff-Runde haben sie richtig gewackelt. Ja.
Aber kurioserweise geht das an mir vorüber. Ich bekomme mit, was für ein Wahnsinn Leon Dreiseitel oder auch Tim Stützle in der NHL absolvieren, was sie da abliefern. Stützle, Verteidiger, Leon Dreiseitel, einer neben O'Connor, glaube ich, einer sein Teamkamerad
ja,
bei den
das
Oilers.
Ist ja so die, das sind ja die ja. zwei besten Offensiven
also
zusammen der Liga.
Die beiden reißen da echt einen ab. Und was Leon Dreiseitel, man kann das, wenn er jetzt irgendwann die NHL gewinnt, dann ist er wirklich der Kufen-Nowitzki Deutschlands im Weltsport. Ja, da kriege ich was von mit. Aber ich sag dir, die Eishockey-Bundesliga, wie auch, kann ich jetzt schon sagen, die kommende Eishockey-WM, das geht irgendwie an mir vorbei. Vielleicht, weil ich das dann doch irgendwie so komisch finde, wenn wir nach Sommer lechzen und schreien und dann findet zum Beispiel diese Eishockey-WM noch statt.
Ah, verstehe ja? ich, verstehe. Er heißt, jetzt muss ich mal, der heißt, der wird doch Connor McWow genannt, glaube ich, ne? Der andere.
Oder heißt er Connor McDavid oder so?
Connor McDavid heißt er, genau. Das sind die
wie
beiden.
Wie komme ich denn
die
auf O'Connell? Das ist ja wie Ronald McDonald.
Nee, das, das war, ach.
Manchmal schmeißt man hier so ein paar Namen durcheinander. Ich hoffe, ihr seht uns das übrigens nach, weil das ist sehr viel. Ich muss ja meist die Sportarbeit, die Sportangelegenheit für Schmiso auch noch mit aufarbeiten, weil er keine Zeit hat. Weil er, ja.
Nee, ich war einfach unterwegs. Ich war ja in Köln, dann war ich in Berlin, dann war ich in Hamburg. Ich hatte einfach eine extrem volle
Was war
Woche.
Das überhaupt, als ich im Express las, Sky-Reporter lästert über Kollege Frank Buschmann? Was war da genau?
Ja, das weißt du selber gar nicht.
Ich las es online und wusste, komischerweise wusste ich sofort, von wem dann nur was gekommen sein kann.
Ja,
das hast war du allen Ernstes während der Übertragung gesagt, dass man sich von jedem etwas abschauen dürfte im Job, nur nicht von mir? Ist es in diese Richtung gegangen? Ja, stimmt das?
Es ist in diese Richtung gegangen.
Wie kamst du da drauf?
In dem Kontext, ja, weil ich glaube, Qualle hat halt erzählt, der hat ja mit dir schon die Next Generation gemacht und jetzt hat er mit mir nochmal ein bisschen in einer anderen Rolle wirklich mit, ich würde eher sagen, mit expertiert, weniger kommentiert. Bei dir ist er wirklich fast rein für die Schiedsrichter zuständig. Mhm. Wir haben ihn auch so, Tusche und ich waren ja in Hamburg zusammen, haben ihn auch so zum Spiel immer wieder reingeholt und vor allem zur Stimmung und so. Und der war wirklich so geflasht. Ich meine, der ist, ich wusste gar nicht, wie jung der wirklich ist. Der ist ja 21, ne?
Anfang 20, genaues Alter hat er mir mal gesagt, aber habe ich vergessen.
Und Wahnsinn, was der schon macht, ne? Wie der sich einsetzt für Schiedsrichterei und dann durch ganz Deutschland tourt und auch richtig harte Touren macht und da Spiele pfeift und so auf den Job des Schiedsrichters aufmerksam macht und irgendwie Werbung dafür macht. Also echt ganz, ganz geiler Typ. Ja, und der hat dann halt erzählt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie kamen wir halt auf, ja, der hat ja schon mal mit dir auch kommentiert und da hat er ja schon ein paar Sachen gelernt und dann.
Ach, und da hast du gesagt, wenn man von einem etwas nicht.
Ja, so oder so ähnlich war.
Warum machst du das? Also,
ja, aber es war doch ein
gar nicht. Strebst du so sehr danach, in meine Fußstapfen, also wirklich die Jobs zu kriegen, die ich mache? Das dauert noch ein paar Jahre. Das wird dir kein Sender sofort geben.
War,
dazu bist du noch nicht
war,
gut genug.
Das war mit einer humoristischen Note versehen. Ja.
Ja, aber der Express hat da schon wieder eine Geschichte rausgemacht. Und ich glaube dem Boulevard.
Leute, jetzt tut er so empört. Er lacht sich natürlich innerlich, lacht er sich den Arsch ab. Was ist das wieder für ein grauenhafter Clickbait-Artikel war?
Ich las aber tatsächlich im Schnitt so 200.000 Zuschauer auf YouTube bei dieser Übertragung HSV gegen Pauli.
Ja,
was auch ein geiles Spiel war.
Das war ein überragend geiles Spiel, aber es war wirklich so. Ich glaube, so um den Anpfiff rum waren wir schon bei knapp 200.000 und dann Richtung Endspurt, als allen, wahrscheinlich, weißt du, oft ist ja dann so, dass doch nochmal ein paar mitkriegen, oh was, da geht's ja richtig ab und schon so und so viele Tore und am Ende waren wir echt so bei 250.000 bei YouTube.
Das war für jeden empfangbar, ne? Das war eben der Unterschied zu Sky als Pay-TV, ne?
Genau, genau. Also das konnte jeder entweder auf YouTube sehen oder auf Sky Sport gab's natürlich auch einen Stream auf der Homepage. Mit TikTok habe ich übrigens völligen Scheiß erzählt. Ich glaube, ich habe ja erzählt, wir streamen das auch auf TikTok. Das war natürlich komplett
kompletter Blödsinn. Ich glaube, da kam ich irgendwie drauf, weil Qualle ja vor allem auf TikTok ist. Gar keine Ahnung, was
wenn,
mir
dann
da
wäre das auf Twitch gegangen, aber nicht auf TikTok.
Ja, genau.
Ich habe da mich letzte Woche übrigens direkt ganz bewusst zurückgehalten, weil ich dir auch damit zeigen wollte, man kann es auch
dass
anders.
Ich ein Idiot bin.
Man kann auch mit solchen Dingen anders umgehen. Du hättest mich wieder der Lächerlichkeit preisgegeben, wenn ich einem Irrtum unterlegen wäre. Und ich lasse es einfach stehen. Und brüskiere dich.
Und gibst mir dann ja nicht keinen Preis. Ja.
Nein. Ich habe mich nur gewundert, weil ich dachte, Live-Übertragung auf TikTok habe ich noch nie was von gehört. Aber da du ja hier der technikaffine Mensch bist, wird das wohl so sein. Vielleicht wird das ja irgendwann kommen.
Sat 1 hat das wirklich zum Beispiel mal gemacht mit der Bundesliga. Ja. Egal. Mhm. Ich sage dir auf jeden Fall, das war. Hast du auch was gesehen davon?
Nein.
Das war unglaublich. Also das war wirklich unglaublich. 57.000 Leute in diesem Stadion.
Ach so, vom Spiel schon, aber nicht von eurer Übertragung. Ich habe mir richtiges Fernsehen angeguckt.
Okay, du hast einfach Martin Groß und Pierre-Michel Lasogge. Leute, merkt ihr das, wie ich ihn immer supporte, wenn er mit seinen Kindern da die Kindersendung macht? Da gucke ich immer die Kindersendung.
Ja, ich konnte das und jetzt nicht. Ich wollte tatsächlich das ganz stabil. Und
ja, da hättest du auf Sky Sport Bundesliga 4 auch ganz stabil überfern. Ja, jetzt tu nicht so.
Ach Mensch, schade.
Ja gut, dann erzähl du halt. Meine Übertragung war offensichtlich nicht so wichtig, dann erzähl du doch, wie es im richtigen Fernsehen war.
Mir ging das alles sehr schnell. Das war echt ein wildes Spiel. Immer wenn du gedacht hast, jetzt ist der Deckel drauf, dann ist Pauli zurückgekommen. Wobei ich übrigens fand in der ersten Halbzeit, also der FC St. Pauli wirklich, ich sag das jetzt, wie ich es denke, die klar bessere Mannschaft. Mhm. Ich habe gedacht, die gewinnen da beim HSV.
Ich finde auch, dass das vermeintliche 1-0 hätte bleiben müssen. Ja, der landet ein bisschen im Gesicht. Für mich hat das nicht gereicht, ehrlich gesagt. Der fährt so ein bisschen den Arm aus. Ich glaube, er sucht eher so die Schulter vom Gegner. Ein bisschen sich den fernhalten macht jeder. Das war fies und dann, die hatten einfach null Matchglück, ne? Also dann fliegt da ein Riesending, nachdem sie dann verdient in Führung gehen. Kommt eigentlich erstmal nichts vom HSV, dann fliegt da so ein Riesengeschoss rein. Dann gehst du natürlich mit einem anderen Gefühl in die Pause und dann werden gefühlt 3 Minuten Spielzeit 2 Tore für den HSV in Halbzeit 2. Dann war der Jatta ja verletzt und sobald es wieder losgeht, fällt direkt das dritte. Das war eine unglaubliche Phase. Ja, und völlig irre war natürlich, das ist das, glaube ich, was du noch meintest, fällt das 3-2 für St. Pauli, die sind wieder, nee, warte mal, doch 3-2, dann 4-2 und dann direkt wieder
genau.
Das 4-3.
Und das war es, dass sie da nochmal zurückkommen. Also, und da habe ich übrigens gedacht, die holen noch einen Punkt.
Ja.
Weil das so unmittelbar nach dem, also so, wir reden ja immer über Läufe und Momentum. Als dann der HSV das 4-2 gemacht hat, glaube ich, haben fast alle gedacht, okay, das war's. Dann kommt direkt im Gegenzug, kommt das 4-3 und dann habe ich hier gesessen und gesagt, oh, das könnte noch ein Unentschieden geben. War für ein Zweitligaspiel vom ganzen Rahmen, ich meine, du hast es ja im Stadion vor Ort erlebt, das ist dann schon geil und in dem Moment macht Fußball halt einfach nicht nur, weil es 7 Tore gibt, sondern weil da 57.000 im Stadion sind, weil da Vollalarm ist. Manchmal sicherlich auch ein bisschen drüber, was die Trottel da wieder veranstaltet haben. Aber es ist Atmosphäre.
Dazu will ich vielleicht kurz was sagen. Ich komme in dieses Stadion rein und da ist schon eine riesen Choreo aufbereitet. Man weiß also, okay, optisch wird es heute was geben. Dann füllt sich immer mehr der Block hinter dem Tor, wo die HSV-Fans sind. St. Pauli, die kamen ein bisschen später. Die gehen ja dann normal mit der großen Gruppierung irgendwie noch durch die Stadt und dann halt zusammen rein. So, der füllte sich immer mehr. Und dann allein als die Mannschaft das erste Mal rauskam, was die da schon abgerissen haben, ich sage dir, das war wirklich. Es war eine Stunde vor Anpfiff und ich war da schon so geflasht, dass mir sonnenklar wird, okay, das wird eine der geilsten Sachen, die du im Fußball erlebt hast bisher.
Da merkst du dann auch, was es eben doch ausmacht, in so einem Kessel zu sitzen und was es auch mit einem macht für einen Kommentar. Ne?
Ja,
du bist anders
dran. 100%.
Also nochmal, bevor wieder Leute aufschreien, Konferenz ist was anderes, Konferenz macht Sinn, so wie es gemacht wird aus dem Studio. Aber diese Fußballspiele, gerade diese elektrisierenden Spiele, wo im Stadion Atmo pur ist, da ist es was anderes, wenn du vor Ort bist. Das nimmt dich mit, das trägt dich mit und du kannst besser vermitteln.
Es sieht geil aus am Fernsehen, aber ist genau so. Wenn die Leute, die schon nicht die Freiheit haben, da ins Stadion zu gehen, was der allergrößte Teil ist, weil das gucken wahrscheinlich 10-mal so viele, wie die ins Stadion passen. Genau, also ich bin da voll bei dir, haben wir ja schon öfter drüber geredet. Und auch so zu sehen, ne, ich weiß nicht, ich sehe dann noch,
Ich sehe einen Tim Walter kommen. Wie wirkt der auf mich, als er zum Interview geht? Ich sehe, wie für mich total überraschend der Fabian Hürzeler, der ist ja gerade mal 30, spielt sein erstes Hamburger Derby nach einer Wahnsinnsrückserie bisher. Der hat 10 am Stück gewonnen. Deswegen sind die völlig überraschend nochmal Richtung Aufstiegsränge gekommen. Ich sehe, dass der da mit Tusche steht und redet und wie er sich seine Spieler anschaut und so all diese Eindrücke, ne, wo du halt, ja, die kannst du gar nicht haben, weil da sind noch gar keine Kameras im Zweifel, mit viel Glück vielleicht mal eine, aber es macht einen Riesenunterschied. Naja, und dann, ja, also weil das auch kam, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dazu gesagt habe. Natürlich muss man bei Pyro vorsichtig sein, weil das gefährlich sein kann. Und natürlich war die Phase nach Wiederanpfiff war dann doch schon etwas sehr lang, weil da fackelt es 5 Minuten im HSV-Block. Als endlich aller Qualm verzogen ist, aus Stichwort fangen die St. Paulianer an, dann fackelt es da nochmal 5 Minuten. Und nach 10 Minuten kann dann endlich wieder Fußball so ungefähr gespielt werden. Ja, ich verstehe, dass das vielleicht ein bisschen drüber ist. Aber was ich nur immer sagen will, ist, die waren alle so heiß auf dieses Spiel. Die haben alle so gebrannt und dadurch haben es auch die Fans.
Im wahrsten Sinne des Wortes hat's gebrannt.
Also, die hatten so Bock und diese zwei Fanlager, und es ist einfach in einem Derby was anderes, haben dieses Spiel nochmal auf einer, zu was anderem, zu was Größerem gemacht. Und dass man dann immer, man kann nicht immer das eine oder das andere haben. Wenn für die dann Pyro dazugehört, dann kann ich halt nicht sagen, nee, alles nur nach unseren Regeln, sondern so ein bisschen muss man das dann halt mitnehmen. Keine Ahnung, so, man könnte auch sagen, Alkohol ist doch unmöglich in jedem Fall. Nee, für mich zu einer geilen Party gehört, dass ich ein bisschen einen trinke auch dazu. So, und für die ist es vielleicht mit Pyro so, ich verstehe, dass das gefährlich ist und manchen vielleicht auch auf die Nerven geht, aber ich finde es immer dieses Reflexhafte, oh, das geht natürlich gar nicht. Und nein, da stehe ich nicht dahinter. Und deswegen kann ich das auch am Mikrofon nicht sagen.
Ich möchte mich von den Aussagen in diesem Podcast in den letzten 90 Sekunden ganz dezidiert distanzieren.
Ist gut, komm.
Es ist natürlich so, das ist ganz, ganz schwierig, weil auf der einen Seite nach geiler Atmosphäre zu brüllen und zu sagen, boah, das ist ja richtig, da taucht man ein. Und auf der anderen Seite es klinisch reinhaben zu wollen, ist schwierig. Ich glaube, der Weg muss sein. Ich weiß halt nur nicht, ob Ultras da mitspielen würden. Der Weg muss meiner Meinung nach sein, in irgendeiner Form kontrollierte Pyro zuzulassen. Das glaube ich. Aber beim Wort Kontrolle flippen die ja schon aus. Ne?
Da bin ich auch sehr gespannt. Genau. Ich bin bei dir, ja. Aber ich
da. Es darf nicht sein, dass Raketen in den Familienblock geschossen werden oder überhaupt, dass Raketen durch das Stadion geschossen werden.
Haben wir auch schon mal drüber geredet. Da habe ich ja aus der, wo war es? Marseille-Reise, glaube ich, von Eintracht Frankfurt Sachen gehört. Ey, da wird es dir echt anders. Und das hat auch nichts mehr dann, das ist auch was ganz anderes als Pyrotechnik in dem Sinne. So. Ja,
es ist schwierig. Das, was du zum Alkohol sagst, das ist einfach so, wie du mit Alkohol sozialisiert worden bist. Für dich gehört es halt einfach dazu, jeden Abend hackestramm auf der Couch zu liegen. Das vielleicht sollte man jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nicht als Vorbild mit an die Hand geben.
Ja, also wer hat denn mal erzählt, dass er hier, haben wir über den Blackout deinerseits nicht vor 20 Minuten erst geredet?
Das hat es tatsächlich einmal im vergangenen Jahr gegeben. Bei dir gibt es jede Woche 2 bis 3 zerborstene Glastische. Das passiert nicht, das immer nur, weil da eine Tüte Milch draufsteht.
Schnitt. Weiter. Nächstes Thema. Es geht nicht mehr in eine ganz falsche Richtung. So. Also es war auf jeden Fall, also für mich war es ein unglaubliches Erlebnis. Mein Gefühl ist auch, dass der HSV das jetzt packt. Mit dem Aufstieg, die anderen, also Darmstadt sieht
also es werden 2 aus 3 sicher hoch. Ich glaube, Darmstadt, Heidenheim und der HSV machen es in diesem Jahr tatsächlich jetzt unter sich aus.
Genau. Die anderen haben, glaube ich, sogar auch alle, haben die alle gepatzt? Jetzt muss ich noch einmal
Düsseldorf
gucken.
Düsseldorf also hat gepatzt, Fall, St. Pauli im direkten Duell mit dem HSV.
Genau, und dann gab es ja nur noch Paderborn. Ne?
Die haben auch Punkte liegen lassen in Sandhausen beim 2:2 nach 2-0-Führung.
Also es sind jetzt Darmstadt 61, Heidenheim 57, HSV 56 und dann ist ein 9-Punkte-Loch. Das wird nicht mehr zugefahren an 5 Spieltagen, wo man 3 Siege aufholen müsste. Das wird nicht mehr passieren. Ja, und ich sag's dir, der HSV muss hoch.
Ja, also, wenn du das sagst, also, denke ich, wird es so passieren. Da bin ich
relativ sicher. Ich darf doch hier meinen Wunsch äußern.
Du darfst alles
äußern. Es ist jetzt wirklich einfach mal gut, Und das war sicher auch geil für die zweite Liga, das mal zu haben, aber wirklich, es reicht jetzt einfach. Also diese Stadt ist ja sowas von, und man kann ja auch nicht sagen, ich erinnere mich auch noch an die Löwen, als die damals abgestiegen sind. Da ging das auch so los. Erst waren sie, alle denken, ja, die kommen direkt wieder hoch. Dann waren die Vierter, dann waren sie irgendwie Siebter und auf einmal ging das alles in die andere Richtung. Der HSV Vierter, 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 Dritter. So, und dann jetzt, also wirklich, sie haben sich es einfach verdient jetzt.
Stell dir mal vor, sowas wie HSV Schalke in der Relegation. Stell dir sowas mal vor.
Das könnte gut passieren. Das könnte passieren, ne? Ich glaube dann, Hertha ist jetzt weg, oder?
Da kommen wir jetzt gleich zu, weil so, ich würde den Bundesliga-Block gerne damit beginnen, dass ich jetzt vom Triple der Bayern überzeugt bin.
Stimmt, wir müssen natürlich, es ist schon krass, ne? Wenn wir mal, wie weit müssen wir zurückgehen, Buschi? Nicht mal einen Monat, oder? Drei Titelchancen. Ja, ein Trainer, der in der Kritik steht, eine Mannschaft, die in der Liga so, aber man hat das Gefühl, ja, okay, doch, das ziehen sie jetzt schon durch, die aus 8 Champions-League-Spielen 8 Siege geholt hat, die im Pokal dabei ist und jetzt, es liegt ja alles in Trümmern. Und übrigens, da ist auch nicht viel wieder aufgebaut, wenn die jetzt Meister werden.
Ja, da, also wenn wir an den Ursprung gehen, hast du natürlich recht. Und trotzdem passiert noch, zumindest in der Außenwirkung, was ganz anderes, wenn sie nicht Meister werden. Und ich sag dir was, ich war bis zur Pause in Mainz am Samstag davon überzeugt, doch, sie werden Meister. Also A, habe ich gedacht, Dortmund lässt sowieso noch einiges liegen und könnte schon gegen Frankfurt losgehen. Und B,
weißt du noch, wo sie die Blitz
haben? Nein, ich möchte den Gedanken zu Ende führen.
Entschuldigung.
Kurz. Und B, die Bayern waren nicht überragend, aber bei einer formstarken Mannschaft in Mainz wirkte das extrem kontrolliert. Die haben nichts zugelassen, wirklich
wie
nichts.
Wie lange hat Mainz nicht mehr ewig nicht verloren oder sogar ganz viel gewonnen?
Leverkusen und Dortmund sind die in der Rückrunde.
Beste Rückrundenmannschaft,
so,
ne?
Also da sind die, marschieren die richtig mit. So, und pass auf. Und zur Pause habe ich dann nochmal die Statistiken mir angeguckt, weil ich fand jetzt auch nicht, dass die Bayern die Mainzer hergespielt haben. Aber das war eine, so blöd das jetzt klingt, so eine typische Bayern-Leistung aus den vergangenen Jahren. Ich hätte fast gesagt Jahrzehnten. Und dann ist etwas passiert. Und ich halte mich mit solchen weitreichenden Aussagen eigentlich zurück, wenn es so an die Wurzel geht. Ich sage schon mal, der wird Meister, der steigt ab oder so, einfach aus dem Bauch raus. Aber ich sage dir, wie es ist, das, was ich in den zweiten 45 Minuten von Bayern München gesehen habe, habe ich so, also das habe ich noch nie gesehen. Diese Mannschaft kassiert den Ausgleich, wirklich fast so ein bisschen aus dem Nix. Und ab da kommt null Reaktion, kommt kein erkennbares Aufbäumen, es kommt kein Impuls von woher auch immer.
Ja.
Und da können wir alle Instanzen durchgehen. Es beginnt oben auf der Tribüne, wo zwei Menschen sitzen mit Kahn und Salihamidzic. Klar, das ist auch undankbar, die werden jetzt dann immer natürlich mit nicht besonders fröhlichen Gesichtern abgebildet, aber wo du halt denkst, hey, das ist eine Ausstrahlung wie ein frisch abgebrannter Ast. Das ist wirklich knorrig verdörrt.
Ja, ja.
Verdorrt, egal. Das geht über Thomas Tuchel, dem nochmal ich da jetzt bewusst keinen Vorwurf mache, dass er das falsche System oder sonst was spielt. Um das alles geht es übrigens nicht. Da werde ich nachher mit dir auch nochmal in Ruhe drüber diskutieren, so wie heute Fußball betrachtet wird. Wir können über, wie haben sie das gespielt, wer hat sich wie zurückfallen lassen für den Spielaufbau.
Nein, die sind platt, hat Tuchel doch auch gesagt.
So, pass auf. Ja,
die
pass
sind
auf.
In der Birne durch.
Aber, ja, aber das ist tatsächlich so auffällig. Und da muss man sich schon fragen, da suchen ja jetzt alle nach, wo kommt das her, dass die Mannschaft physisch und psychisch keine Antwort mehr hat. Schmizo, das war unglaublich. Das war wirklich, die sind da rumgelaufen. Ich meine, symptomatisch war auch, dass so Führungsspieler und emotional Leader wie Kimmich und Müller dann ausgewechselt wurden. Für die kommen Gravenberg und Tell, die auf der Ebene gar keine Rolle in dieser Mannschaft spielen können. Und das weiß Thomas Tuchel auch. Er bringt sie trotzdem. Das waren die letzten Pfeile im Köcher, die er noch gezogen hat. Alles an, ein Goretzka, der ja wirklich ein geiler Kicker, ein geiler Typ ist. Das war wie einer von Germania Groß-Flottbeck, der in der Amateur-Oberliga einfach ein bisschen mitkickt. Das ist jetzt ganz bewusst übertrieben formuliert. Und das kannst du von Position 1 bis 11, kannst du das durchdeklinieren und wirst niemanden, der in der zweiten Halbzeit ausgestrahlt hat, ey Freunde, Wir kämpfen um die deutsche Fußballmeisterschaft. Das war, ich habe da gesessen und konnte das nicht glauben. Ich habe ja auch diesmal lange gebraucht, ehe ich dann wieder rumgeschrien habe. Das 1-1 der Mainzer, da konnte ich ja noch nicht so recht glauben, was dann passieren würde. Da war ich ja noch Tor in Mainz.
Und vor allem dachtest du, der Cancelo hebt das auf und das wird eh kassiert, ne? Der Cancelo hebt das nicht auf. Weißt du? Das war doch dieses Abseits. Man dachte
ja,
doch,
den habe ich erst nicht gesehen, rechts am Bildrand, genau. So.
Naja, der war auch zuerst nicht zu sehen, weil der dann erst ins Bild läuft.
Genau.
So.
Und dann war ich, das ist das nächste Ding, dass man ja immer dann so vorsichtig auch mit den Torrufen ist, weil man ja denkt, scheiße, wird das Ding noch einkassiert.
Weißt du noch, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich bin da ja völlig schmerzfrei.
Du rufst einfach, ne?
Mir ist das scheiße. Ja. Ich habe ja sogar einmal gerufen.
Da
war der Ball am Internet vom Tor.
Habe ich auch einfach gerufen. Das haben wir hier schon mal diskutiert. Ich finde es ja immer ganz geil, wenn ich dann nicht rufe.
Aber das musst du doch nach deinem Gusto machen.
Ja. Vielleicht war es dass Cancelo da noch rumlief, nah an der Torauslinie. Und dann, dann wurde es wild, wobei auch wie letzte Woche die Stuttgarter Leistung, die Mainzer Leistung in dieser Woche, also Stuttgart gegen Dortmund, jetzt Mainz gegen die Bayern, das darf man nicht kleinreden. Mainz hat sich dann auch, ja, wie man so schön sagt, in Rausch gespielt. Aber sowas haben die Bayern früher halt nicht zugelassen.
Ja, absolut. Ja.
Und das war tatsächlich, jetzt kann man sagen, ja, aber Moment, vorletztes Jahr und letztes Jahr hat Mainz zu Hause die Bayern auch geschlagen. Nicht in einer vergleichbaren Situation. Die Bayern mussten jetzt, und da konntest du dich immer drauf verlassen, wenn sie müssen in der Liga, dann hat das geklappt.
Siehe Dortmund-Spiel, ne?
Zuletzt. Das war nichts, es war gar nichts da. Und ich habe mich ertappt in der Konferenz, dass ich so zu Manuel, zu meinem Matz-Redakteur gesagt habe, sie tun mir fast schon leid. Das über Bayern München. Und da war keine Häme, keine Schadenfreude, nix. Die waren so leer.
Ja. So. Aber das sagt Tuchel ja auch, ne? Ja. Wenn der das selber sagt und übrigens
aber
auch.
Aber wie kann das sein? Wie kommt das? Das kann nicht nur am Training von Julian Nagelsmann gelegen haben. Das kann und darf nicht nur am Chaos in der, das muss man wirklich so sagen, in der Führungsriege liegen.
Ja. Nein, kann es auch nicht, weil das ist eine Mannschaft, die ist drauf getrimmt, jetzt da zu sein. Also der Plan ist immer, das sagen sie ja auch immer, weil das planbar ist eh ein schwieriges Wort im Fußball, aber gefühlt rechnest du ja eine Saison auf ein Champions-League-Halbfinale hin. Mhm. So, das wäre jetzt. Du musst jetzt voll da sein. Jetzt musst du deine Körner haben. Ich weiß nicht, ob dieser Schlag, das ist so für mich das Einzige. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass die den Pokal, das können sie vielleicht noch verknuspern. Ich glaube, dieses Champions League Viertelfinal aus in der Deutlichkeit und du hast das Gefühl, so hat es Tuchel ja wiedergegeben, ich bin da nicht so ganz dabei. Ich fand schon auch, dass sie nicht so verkehrt waren gegen City, aber ich finde, der war extrem positiv für wie deutlich es am Ende war. Waren die, also in England, glaube ich, wird nie einer sagen, oh, da war aber auch Glück für City. Würden alle sagen, ja, souverän, chancenlose Bayern. Und wir haben dann halt eher die deutsche Brille. Ich glaube, dass das enorm einer in die Goschen war. So, und ich das ist das Einzige, wo ich mir erklären kann, wo diese Kopf.
Aber musst du ja erst recht nach Bayern Selbsteinschätzung und Mentalität musst du dann erst recht in Mainz gewinnen.
Ja, da hast du recht. Nur, das ist ja genau das Ding. Ich glaube aber, diesen Kraftakt kriegen sie gerade nicht hin.
Nee, gar nicht. Das ist, und da ist übrigens auch scheißegal, wer auf dem Platz steht. Das kann ich dir schon mal sagen. Das ist wirklich scheißegal. Ob das Mané, ob das Gnabry, ob das Musiala, ob das Sané, ob das Coman. Das hat mich allerdings tatsächlich gewundert, weil das war der beste Mann in der Champions League insgesamt. Aber der Tuchel
ist doch sowieso eigentlich der überragende Flügelspieler, wenn man die ganze Saison durchgeht. Ja. Gnabry kam gut rein, hat dann relativ stark abgebaut. Und Coman ist eigentlich der immer da war.
Aber da bin ich ja einer der Vertreter, die sagen, das wird der Tuchel schon besser einschätzen können als ich, weil er mit denen tagtäglich trainiert. Ja. Der wird mitbekommen haben, warum er sich so entschieden hat. Ich sag dir noch eins, ganz kurz. Wenn ich etwas kritisiere an Thomas Tuchel, dann ist es nicht, wie er Fußball spielen lässt. Das versteht der besser als ich. Das soll der sogar ein bisschen besser als du. Und der Taktikfuchs, wie heißt der, Benny Gruber? Soll er sogar besser als ihr?
Pass auf, wir kommen da später noch zu. Ja, da reden wir nachher drüber.
Aber jetzt pass auf, was mich tatsächlich, das war das erste Schockmoment. Der erste Schockmoment für mich, was Bayern betrifft, in der vergangenen Woche. Du sagst gerade, du bist nicht ganz bei ihm. Er hat das aus deiner Sicht zu positiv gesehen. Ich fand das eine Farce. Und ich weiß, glaube ich, was dahinter steckt. Er will natürlich zu Beginn seine Mannschaft nicht niederreden. Mhm. Nach dem DFB-Pokal aus, jetzt auch noch in der Champions League raus. Ob das so das richtige Zeichen ist? Wir hatten Manchester City am Haken. Es war der Rasen, es war der Schiedsrichter. Die waren diesem Ereignis nicht angemessen. Das ist mir dann doch zu einfach, weil woraus ziehst du das? Dass du ja 2 von 3 Toren in Manchester hast du. Das eine ist ein Traumtor von Rodri. Das andere
ist eine Katastrophe ist Upamecano von Upa.
So, okay, das lasse ich mir noch. Aber es ist halt passiert. So, das ist, gehört übrigens dann zu so einem Spiel auch dazu.
Ja, hundertprozentig gehört das dazu.
Und jetzt können wir, und im Rückspiel war es die vergebene Chance von Sané und der Schiedsrichter. Und jetzt, das ist aber schon eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge. Das müssen wir jetzt mal ganz deutlich sagen. Wenn wir mal versuchen, neutral zu sein, aber werden wir zu dem Schluss kommen, so ganz viele, es war ja auch immer von der Chancenverwertung der Bayern die Rede, so ganz viele Hochkaräter habe ich in beiden Champions-League-Spielen zusammengerechnet nicht gesehen.
Vor allem, Man City hat einen Elfmeter verschossen durch Haaland, ne? Wie oft passiert denn das? So, kann man übrigens auf der anderen Seite genauso sagen, ich bin da bei dir und mir gefällt genau ein Ding ein, eine Minute bevor oder ein paar Minuten bevor Rodri das Ding reinhaut, Musiala. Das war für mich der einzige Kipppunkt. Und wenn das alles ist, woran du dich festhalten kannst, es gab früher, erinnere dich mal an diese dramatischen Dinger gegen Atletico oder Real in den Champions League Halbfinale. Da hätte ich dir 8 Kipppunkte nennen können, die jedes Mal gegen die Bayern gefallen sind. Das war diesmal nicht so. Ich kann dir das aber, glaube ich, aus dem, wie ich Tuchel von Chelsea kenne, schon erklären, aus meiner Sicht in der Kommunikation, und deswegen mag ich den so, nach dem Spiel hat er kaum ein Mittelmaß. Deswegen höre ich den nach Spielen so gerne. Der hat teilweise nach Unentschieden oder knappen Siegen oder eben Niederlagen seine Mannschaft. Also, weißt du, der Reporter geht so ran im Sinne von, oh, das war aber, na, haben wir schon besser gesehen. Dann sagt er, ja, nee, das war gar nichts heute. Also in jedem Bereich, mental nicht, körperlich, spielerisch, wir haben alles falsch
aber
gemacht.
Aber hier ist er ja genau das Gegenteil.
So, und ich glaube, das ist sein Ding. Der committet sich auf eine Sache. Der ist nicht, da ist er nicht ausgewogen, sondern der hängt da sehr emotional drin. Oder vielleicht ist es auch sein bewusster Stil. Der sagt, ich setze sehr harte Reizpunkte und ich entscheide mich für eine Seite. So habe ich ihn in Chelsea kennengelernt. Da hatte er natürlich am Anfang einen abstrusen Lauf und musste kaum was Negatives erklären. Und sobald es mal ein bisschen gekippt ist, war er ganz schnell weg. Das war ja auch völlig lächerlich dort. Ich bin gespannt, wie sich das weiterzieht, weil ich glaube, spätestens in der nächsten Saison wirst du genau diesen Tuchel dann auch noch sehen, wo du dir nach 2-1 Siegen denkst, ja gut, war jetzt nicht so besonders, aber mein Gott, und dann wird er die Niedermähen, so kenne ich das aus Chelsea, so habe ich ihn immer wahrgenommen und deswegen, das muss man glaube ich bei ihm ein bisschen einrechnen, sage ich mal.
Was kann denn die Situation bei Bayern verbessern? Weil der Kader ist ja nicht schlecht. Für Bundesliga-Verhältnisse ist
Meinst
der überragend.
Meinst du jetzt noch diese Saison oder für nächste?
Ja, fangen wir mal mit dieser Saison an. Was? Also ehrlich gesagt, kann Bayern nur noch deutscher Meister werden, wenn Borussia Dortmund der Vorjahre ist.
Glaubst du, dass die alle 5 Spiele gewinnen? Dass sie selber
Ich bin heute Morgen nochmal die Restprogramme durchgegangen.
Ja.
Und habe mich dabei ertappt, dass ich dann am Ende gesagt habe, ach, das können sie alles gewinnen.
Ja. Können sie auch.
Können aber auch 3-4 Mal noch Punkte liegen lassen. Also spannend wird am kommenden Wochenende das kleine Revierderby in Bochum am Freitagabend.
Da zum Beispiel bin ich, wobei
ja gut, wenn ich Bochum gegen Wolfsburg gesehen habe, dann sage ich, da gewinnt Dortmund locker.
Den Gedanken hatte ich auch und dann denke ich mir, nee, vielleicht auch nicht, weil also hinten war das, also so ein Slapstick, das war ja, sowas hat man selten gesehen. Ich weiß nicht, wie viel du es nehmen. Ich hatte ja immer mein Parallelspiel mit Kai.
Du meinst jetzt die Bochumer Gegentore?
Ja, also, ja, da, also klar, das war ja ohne Worte andererseits.
Ich habe auch in der Konferenz gesessen, Florian. So,
ja, aber naja, du warst nun schon in einem Spiel, was sehr hohe Bedeutung hatte. Ich habe das ja schon mal gesagt, weißt du, bei mir stand es irgendwann 4-0. Dann guckst du auch etwas entspannter und hast vielleicht auch mal einen Blick, wenn bei dir der Ball im Aus ist und guckst mal, was die anderen so machen. Bei deinem Spiel hätte ich das, glaube ich, nicht gehabt. Da wäre ich nur, ich weiß manchmal nicht mal mehr, wie die anderen Spiele stehen.
Mit der Routine,
muss ich noch mal
die ich
gucken.
Habe, fällt das leichter, beides zu beobachten.
Also, was wollte ich sagen? Bochum kann übrigens problemlos 3-4 Tore machen. Das ist vielleicht so der Teil, der ein bisschen fehlt. Und deswegen bin ich schon wieder, aber nein, eigentlich nein, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, allein bei dem, was ich an Dortmund, und die hatten ja jetzt beides. Die hatten die Euphorie, Alter, geil, die Bayern haben wirklich liegen lassen. Sie hatten aber auch den Druck. Und die haben Frankfurt ja weggemäht wie nix. Deswegen, also es gab eine Wackelphase, da könnte mal das 1-2 fallen, das war alles. Sonst war das ein Sieg mit 99% Siegwahrscheinlichkeit.
Ist das lustig? Erinnere dich einfach mal eine Woche zurück. Ja.
Logisch.
Das ist Fußball und das macht das dann so liebenswert. Habe ich übrigens mal wieder am Samstagnachmittag in der Konferenz gedacht, diese 90 Minuten, wenn man da sitzt und erlebt Dinge, das war ja nicht nur für mich jetzt klar, Mainz, Bayern war besonders, aber auch wo du sagst, wie kann denn der VfL Bochum zuletzt echt ganz gut unterwegs plötzlich so agieren gegen den VfL Wolfsburg? Und die Hertha, die ja eigentlich um jeden Strohhalm kämpfen muss, liefert da so ein Spiel gegen Werder Bremen ab.
Das können wir gleich. Jetzt sind wir nur, ich habe die Frage viel zu weit beantwortet. Du hast ja die richtige Frage gestellt. Was können die Bayern machen? Aus meinem Gefühl, das ist halt, deswegen glaube ich, nimmt er sie auch öffentlich so in Schutz. Tuchel, was bleibt ihnen denn jetzt? Er kann eigentlich nur sagen, okay, Männer, jetzt haben wir es. Ist unglaublich, das gibt es bei euch eigentlich nicht. Wir haben es am 30. Spieltag jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Das kennt ihr alle nicht, das kennen wir alle nicht, das wollen wir alle nicht. Aber ihr wisst, was los ist. Nach einer titellosen Saison beim FC Bayern, also das ist jetzt in eurer Hand, wer hier nächstes Jahr welche Rolle spielt. So hart, ehrlich gesagt, würde ich es der Mannschaft rüberspielen. Weil das ist jetzt genau das, was passieren wird. Und ich glaube, ich finde es zum Beispiel total spannend. Nur mal so um ein Gedanke, der zum Beispiel im Doppelpass kam, den habe ich aber noch irgendwo anders gehört. Einige Leute sagen jetzt zum Beispiel, Joshua Kimmich, das ist ein Rechtsverteidiger. Der war vielleicht der beste Rechtsverteidiger überhaupt. Der hat, als sie die Champions League gewonnen haben, hat er Rechtsverteidiger gespielt. So, vielleicht, ich weiß ja nicht, was er davon hält, aber all diese Denkverbote müssen ja aufgehoben sein. Also ich habe zum Beispiel eins, was mich von dir total interessieren würde. Würdest du mit Sadio Mané weitermachen?
Das habe ich vergangenen Montag in der Glanzparade sehr deutlich gesagt. Die Wege von Sadio Mané und Bayern München werden sich trennen am Saisonende.
Ist auch mein Gefühl. So, der hat jetzt noch 5 Spiele. Wenn er da 10 Tore macht, reden wir wahrscheinlich nochmal. Wenn er das nicht macht, ich sehe das auch nicht. Weil was soll der positive Gegenpol zu all dem Scheiß sein?
Dass sie Serge Gnabry verkaufen werden, glaube ich auch.
Ja.
Also ich glaube, Sané glaube ich nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass das so ein Projekt von Thomas Tuchel wird. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass sie, und das ist übrigens eine Baustelle, die ist lange untergegangen. Das heißt, es ist jetzt kein Bashing gegen Kimmich. Aber diese vermeintliche Weltklasse Doppel-6 Kimmich-Goretzka ist, also in dieser Saison ist das alles andere als eine Weltklasse Doppel-6. Und da muss auch vielleicht was passieren. Ne?
Ich finde das toll. Sie ist nach vorne eine, aber sie ist witzigerweise, saß ja, wir haben am Montag in der Ed Broski-Show, wo ich war, reden wir nachher noch drüber, da war ja Robert Andrich mit am Start, was ich übrigens übergeil finde, dass ich in Bundesliga
spiele. Der ist eingesprungen,
genau.
Ne?
Der wurde
für Förster von
4
Bochum.
Stunden vor der Show angerufen. Finde ich sensationell, dass der kommt. Und ich dachte mir, ey, und wirklich, das war kein, ist dann immer so, so einer sitzt in der Runde und dann war die erste Diskussion, du hast es ja gesehen, der vielleicht für die Nationalmannschaft. Ich sage jetzt nicht, es muss Robert Andrich sein, aber dieser Typ neben Kimmich, dieser Typ, der unter all den Offensivdenkenden, Schönspielenden die Scheißarbeit macht und sie gerne macht und trotzdem noch, der hat gestern wieder einen Pass gespielt vor einem Tor auf Diaby, das auch noch kann. So, vielleicht ist es Leimer, ich weiß es nicht, das soll ja, glaube ich, schon fix sein. So, aber ich bin da auch dabei.
Das ist wohl fix, ja, von RB, ja.
Und warum soll denn eigentlich nicht, es muss ja nicht in jedem Spiel die gleiche Variante sein, gegen einen Gegner, wo du sagst, ey, die werden eh nur 3-mal in unserer Hälfte vorbeischauen, heute kann Kimmich gerne 6 spielen. Vielleicht ist er in anderen Spielen auch vor einem Sechser ein Teil einer Doppel-8 mit Goretzka. Oder vielleicht muss, ich weiß es nicht, wie er dazu steht, wieder auf die rechte Seite zu gehen. Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, aber ich finde auch, man muss, also über diese Sachen muss man doch jetzt reden.
Ja. Und trotzdem glaube ich, dass es mehr Dinge sind als die rein fußballerischen Leistungen von Goretzka und Kimmich im defensiven Mittelfeld. Da ist insgesamt, haben sie sich so viele Eier ins Nest gelegt in dieser Saison, so viele, wie sagt man immer, Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Bin auch felsenfest davon überzeugt, dass einer gehen muss, Kahn oder Salihamidžić, vielleicht Kahn und Salihamidžić. Kann ich mir nicht anders vorstellen, weil was diese ganze Außenwirkung ist wirklich, das ist so schlecht. Und da haben sie einfach eine klare, oh Gott, jetzt rede ich wie ein alter Lehrer, eine straffe Hand vermissen lassen. Ja, das ist so.
Ja.
Das ist wirklich so. Das haben sie da, irgendwie ist das alles so dahingeplätschert und dann kam das Ding auf, das Ding auf, das Ding auf. Und mittlerweile sind alles Baustellen. Jan Sommer, jetzt habe ich gehört, dass Jan Sommer, das Problem liegt auch bei Julian Nagelsmann, weil der den unbedingt haben wollte.
Ja, die wollten wohl eher den Kasper Schmeichel, genau. Sohn von Peter,
für ein halbes
Jahr.
Nur, genau.
So, und das, der ist übrigens, auch, ab, so wie ich den aus Leicester kenne, absoluter Teamplayer, absolut verlässlich.
Ja, aber das ist Sommer auch. Pass auf, wir haben...
Nee, Moment. Moment, das habe ich jetzt schlecht formuliert. Das
wie,
meinte ich
wie
nicht.
So oft, und das ist natürlich als Sportreporter, da man doch als Reporter am Mikrofon viel unterwegs ist, sollte man sich doch seine Formulierungen
doch nur,
gut überlegen.
Ich meine doch nur, egal was mit Neuer ist, mit Schmeichel hättest du dir gar keine Baustelle aufgemacht. Die Baustelle ist mit Sommer jetzt offen. Das ist so. Der hat noch 2 Jahre Vertrag.
Ja, und dann kommt Manuel Neuer irgendwann und wie ich höre, arbeitet er wie ein Berserker an seinem Comeback, um es allen nochmal zu zeigen.
Ja, klar.
Also da lodert einiges bei den
Buschi,
Bayern.
Und Buschi, der hat doch jetzt auch alles auf seiner Seite. Also sorry, wenn du an einen Führungsspieler...
Bis auf die Verletzungsgeschichte und das Alter, das hat er nicht auf seiner Seite.
Nee, sorry, ich meine jetzt... er hat Fußballer, mal banal gesagt, der kann sich theoretisch hinstellen und sagen, ja, seht ihr ja, was ohne mich passiert. Habt ihr toll gemacht.
Sollte er aber besser.
Nein, natürlich nicht, aber so wird es doch aus.
Ja, aber das ist deine egoistische Sichtweise auf Dinge.
Egal. Buschi, weißt du was, mir vor allem, zwei Sachen zu den beiden Chefes. Oliver Kahn, für mich ein Held meiner Kindheit. Ich habe den geliebt als Torhüter. Ich dachte mir auch schon, ja, der hat sicher komplett einen an der Murmel. Ich
wäre Held deiner Kindheit gewesen. Wieso denn jetzt Olli Kahn?
Ja,
du hast doch mal mir erzählt,
dass
du den Job haben
später,
wolltest bei RAN NFL. Da hast du doch gesagt, ich wäre ein Held deiner Kindheit.
Nein, Moment.
Als ich dann zu Sky gewechselt bin.
Du warst ein Vorbild.
Wann ist das gekippt?
Das ist gar nicht, das ist immer noch so. Ich möchte irgendwann mal auch so wenig Haare und so eine geile Karre haben wie du.
Ich fahre VW.
Der Bulli sieht toll aus. Ja,
VW.
Er steht jetzt da. Ich hab mich gefreut. Also, Oliver Kahn.
Hier schreibt einer, du wärst YouTuber.
Also,
der YouTuber-Schmieso kommt.
Darf ich jetzt einmal?
Ja, bitte.
So wie ich Oliver Kahn, erfolgshungrig bis zum irren Bayern-DNA und so wie ich ihn beim ZDF wahrgenommen habe, ein Typ, der Fußball gut erklären kann, der sich gut artikulieren kann, der eine, ja, ein bisschen eigene, ja, aber Eloquenz hat. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Der hat 10 Jahre beim ZDF da. Ich finde, in seiner Art, gut sich artikuliert, eine gute Außendarstellung, wie es so schön heißt, gehabt. Das ist total weg. Hasan Salihamidžić war für mich ein Sympathieträger pur. Ich weiß noch, als ich ihn einmal ganz kurz getroffen habe, das war noch weit bevor das überhaupt in der Diskussion war, dass er mal zu den Bayern geht, war bei den BMW Open Golf so vor 10 Jahren. Da waren viele Fußballprofis da. Das war mit Abstand der sympathischste. Der hat einem guten Tag gesagt, der hat ein kurzes Interview gegeben, sich bedankt, nochmal die Hand gegeben, ist gegangen, hat einen angelächelt. Wo ist das alles hin? Die haben unglaubliche Stärken. Die haben beide auf ihre ganz eigene Art gewinnende Persönlichkeiten. Und übrigens nicht erst, seit es nicht läuft. Ich habe all das ist wie weggewischt, seit die bei den Bayern in der Verantwortung sind. Und damit kann ich nur zu dem Schluss kommen, so banal das klingt. Das schwingt ja bei Salihamidžić schon lange mit. Ist das einfach zu früh, zu groß, dieser Schritt. Der war noch nirgendwo anders, Sportdirektor oder Sportvorstand. Direkt bei den Bayern einzusteigen, ist das gesund, wenn du auf Sicht Hoeneß und Rummenigge beerbst? Scheinbar ist es das nicht. Und Oliver Kahn, der Titan, was war das immer für ein Baum, wie der da stand? Guck dir den jetzt an. Jetzt habe ich nur noch das Gefühl, oh Gott, das wird jetzt wieder unangenehm. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie niedermähen und dann keift er vielleicht wieder Lothar Matthäus an, weil sie sich nicht einig sind, was mir san mir ist. Und es ist alles, was diese Leute stark macht, ist leider gerade weg. Das ist ganz hart für mich zu sehen.
Ja, es ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, ein erfolgsbesessener und auch erfolgreicher Mensch in einem Bereich, Fußballtorhüter, Fußballspieler, muss nicht automatisch das Gleiche verkörpern in einem anderen. Und ich glaube, wir können erahnen, wie schwierig so ein Amt bei so einem Club bei den Bayern
absolut.
Ist. Das möchte ich immer so ein bisschen ausgleichend noch erwähnen. Aber ich bin vollkommen bei dir, bei beiden. Also bei Brazzo sage ich ganz ehrlich, auch vielleicht muss das auch so sein. Ich glaube nicht, aber das würde jetzt ins Psychologische gehen. Aber das ist ja fast eine 180-Grad-Wende von dem, wie ich ihn erlebt und kennengelernt habe.
Ja, du warst ja mal mit ihm unterwegs. So,
ja, und ja. Auch, ich habe ihn auch danach Jahre später getroffen, da war das noch ähnlich. Für mich war er immer auch noch das Bürschchen,
Ja, ja.
Und man kann ja übrigens auch als Bürschchen, so als verschmitzter Verantwortungsträger agieren, glaube ich. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden, ganz klar. Und man hat ja auch, irgendeiner wird ihm ja im Zweifel am Tegernsee gesagt haben, du musst ganz anders auftreten, das muss distanzierter, aber doch bestimmter sein. Keine Ahnung. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist er gar nicht.
Ja. Er ist nicht er. So, das ist genau mein Eindruck. Entweder er hat sich massiv geändert, das kann sein, oder er tritt massiv anders auf, als er eigentlich ist.
Und gleiches Oliver Kahn, ja, ich glaube tatsächlich, jemand in diesem Verantwortungsbereich, der dann dieses das ist dann, ich weiß es nicht, es ist schwierig, aber ich habe eigentlich keinen Bock, so ins völlig Boulevardeske oder Triviale abzudriften. Fakt ist, dass ich das wollte ich als Abschluss dazu der Thematik sagen, bin felsenfest davon überzeugt, dass es dann richtiges Beben geben wird. Das wird noch krasser ausfallen, wenn das von mir prognostizierte Triple eintritt, drei Titel verspielt. Aber es wird auch heftig was passieren, wenn sie Deutscher Meister werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, das wird schon alles jetzt mit dem Thomas Tuchel. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
Ja. Also, und der ist halt tatsächlich, ich meine, ich war nie ein Riesenfan von seiner Art, so vom Auftritt. Aber der ist natürlich die ärmste Sau im Moment, Thomas Tuchel. Ne? Weil ich glaube wirklich, ich glaube tatsächlich, Achtung, steile These, ich glaube tatsächlich, dass der sich das in seinen größten Albträumen nicht hätte ausmalen können, in was für einen verunsicherten Haufen der kommt.
Bestimmt,
ich glaube, das hat er niemals gedacht.
Ja. Vielleicht genau das. Bei Chelsea damals wusste er das, hat man der ganzen Mannschaft angesehen. Ja. Bei PSG weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber,
PSG ist immer ein Kackhaufen.
Aber da kam er auch zum Saisonstart. Ist auch nochmal was anderes, als wenn du mittendrin, vor allem im April. Also normal wird im April halt nur bei einem Abstiegskandidaten der Trainer gewechselt. Ja. Und nicht bei einem Tabellenzweiten, der in allen Pokalen noch
dabei ist. Da musst du dir mal überlegen. So immer der Spruch, Uli Hoeneß hat ihn immer gerne gebracht, die wichtigen Spiele finden im April statt. Ja. Die haben die Bayern stand jetzt alle verloren.
Ja. Also abgesehen vom Dortmund-Spiel, das war die einzige Positivaufnahme. Der
Rest geht die paar Wochen mal so, wo wir alle gesagt haben, jetzt ist vorbei für den BVB.
Ja klar, aber wer hat denn das auch alles kommen sehen?
Ja, macht's ja so schön, macht's ja so spannend, so herrlich. Und man kann ja im Grunde, wenn man den Podcast der Vorwoche auf Wiedervorlage bringt, haben wir es ja ganz oft, dass wir sagen, ja, da lagen wir ja komplett falsch. Ja, das ist
das macht gerade schön. Ja. Es ist einfach wieder spannend und null vorhersehbar. Ja. Du hast vorhin schon ganz kurz gesagt, die Hertha hat Dardai auch selber so gesagt. Also ich hatte von Anfang an bei diesem Trainerwechsel, es ist die letzte Pistole, Patrone, so ist es.
In der Pistole,
so.
Aber kein guter Vergleich. Obwohl ich habe auch schon Pfeil und Köcher gebracht, dann darfst du auch Patrone.
So, Gott sei Dank. So, ich finde es halt, es ist ja eigentlich, den ein drittes Mal zu holen, ist ja eigentlich die Bankrotterklärung für Plan.
Das Problem der Hertha ist ein Sauhaufen, ein Kader, der überhaupt nicht funktioniert.
Nein, sorry, ich meinte eher, dass Dardai das überhaupt nochmal macht, dass der nicht gesagt hat, Leute, jetzt ihr könnt mich alle mal gern haben, es reicht jetzt. Das war für mich eher so. An ihm liegt das null. Wobei ich das, dass er mit einem Spieler jetzt mit verpiss dich vom Trainingsplatz wirft,
da liegen die Nerven offensichtlich blank.
Ja, vor allem einer, der über Sunic, der, keine Ahnung, der hat drei Spiele die Saison gemacht. Also was soll das denn? Also
das kann ich dir erklären, mit dem kann das machen.
Ja, aber ist das nicht genau, also wenn er ein Zeichen setzen will, müsste das ja mal mit jemand anderem machen.
Ich will dir mal was zur Kabine erklären an dieser Stelle. Genau das ist übrigens ein spannender Punkt. Die Mannschaft registriert, der greift durch. Und 5 bis 6 in der Mannschaft werden selbstverständlich hinter vorgehaltener Hand sagen, ja. Beim Sunic kann er durchgreifen.
Ja. Ne? Das ist doch genau das Ding.
Ich
nehme das Extrembeispiel, Kevin Prinz Boateng.
Ja, und das ist, aber auch das ist alles nicht das Hauptproblem. Dieser Kader ist offensichtlich nicht für die Bundesliga gemacht und setzt, also pass auf, sorry, liebe Hertha BSC-Fans, aber ich glaube, viele von euch sehen das mittlerweile genauso. Es ist wahrscheinlich eine logische Folge der letzten 6 bis 7 Jahre, dass die Hertha in die zweite Fußball-Bundesliga absteigt, weil das ist nur konsequent, wenn sie das machen. Weil da ist alles schiefgelaufen. Mhm. Alles.
Ist auch so. Und es war ja letztes Jahr, stand es auch schon kurz bevor. Ja. Da haben sie es gerade noch mal gebogen bekommen.
Ja, und ich sage dir, dass dieses 4-0, natürlich hatte Duxch einen außergewöhnlichen Tag. Das kann auch nur 3 oder 2-0 stehen. Ich bin mir aber auch sicher, Buschi, dann schießt die Hertha auch diese zwei Tore nicht. Weil bis dieses Spiel entschieden war, hatte Hertha genau eine ernstzunehmende Torchance in der dritten Minute und danach war aber sowas von nur noch Bremen.
Ja, und du musst ja vor allem musst du ja sagen, du holst dir 5 auf Schalke, bist mittendrin im Abstiegskampf, hast dann ein Heimspiel gegen Bremen, dann muss die Reaktion folgen.
Vor allem vor 75.000, ja. Ne? Ja, wir reden viel über die 20.000, 25.000 Bremer, was einfach nur überragend ist, ja, dass die da hinfahren. Wir reden auch von 50.000, die ja dann logischerweise, ja, für die Hertha da gewesen sind.
Aber die
sein
hast
müssen.
Du schnell verloren, wenn du so spielst. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also
die erste Halbzeit war.
Ja.
Das war ein Absteiger, ja, die erste Halbzeit, in allen Belangen.
Und ich finde eben auch, wir haben schon den VfL Bochum angesprochen, der sich da auch ganz schlimm präsentiert hat gegen Wolfsburg. Aber die Geschichte, so in einem Saisonfinale, in dem wir uns befinden, die Hertha hat, ist deutlich schlimmer als die des VfL Bochum. Mittlerweile glaube ich ja, dass eher Schalke noch eine Chance hat, trotz des unfassbar schwierigen Restprogramms, die gestern deutlich in Freiburg verloren haben, hat mich nicht überrascht.
Ja, ja, ja.
Aber die Hertha wirkt zumindest im Moment so, als seien sie total am Boden. Der VfB Stuttgart, ich sagte ja, dieser Punkt in Augsburg, der kann noch Gold wert sein, den sie da kurz vor Schluss sich noch gesichert haben.
Die haben halt einen Pfund, die haben einen Punkt durchs Torverhältnis, ganz eindeutig. Das muss man bei Schalke, Bochum, minus 34 und 30 mal sehen. Die Hertha ist, ja natürlich, es sind noch 5 Spiele, aber ich sehe beides nicht. Ich sehe nicht, wie die genug Tore schießen. Ich sehe auch nicht, wie sie hinten auf einmal stabil sein sollen. Ja, witzigerweise, ich glaube immer noch nicht, dass die wirklich reinrutschen, aber Hoffenheim schafft es auch nicht, sich dann mal endgültig zu verabschieden. Das ist auch ganz interessant.
Aber die haben 4 vor dem VfB Stuttgart.
Ja, genau. Und 4 ist gefühlt auch schon, also da wird schon jetzt ein bisschen was eingesammelt.
Ja, das sind ja nicht die Mannschaften, die konstant Siegesserien einfahren, die da unten stehen. Also von daher, Hoffenheim glaube ich, also punktmäßig sind sie noch in Reichweite, wie Augsburg übrigens auch mit 30 Punkten.
Ja, ja.
Aber die beiden würde ich schon fast rausnehmen, sollten die selbst nur nicht machen. Aber
Also mein Gefühl ist irgendwie, dass ein bisschen noch, mein Gefühl ist immer noch, dass Stuttgart sich direkt rettet.
Dann müssen sie einen von denen
Und dass sie Bochum noch schnappen. Ne? Und ich glaube, dass Bochum oder Schalke Relegation gehen und einer direkt runter. Das ist so gerade mein Gefühl.
Ja, also das wird ganz, ganz spannend in den kommenden Wochen, wie auch der Kampf um die Champions League. Leverkusen ist wieder im Geschäft durch den Sieg gegen Leipzig. Im Moment dritter Union. Die sind übrigens, nur das, was wir einmal erwähnt haben, Union Berlin ist am 29. Spieltag 4 Punkte hinter Bayern München. Lass das mal wirken. Berlin am 29. Spieltag 4 Punkte hinter Bayern München.
Vielleicht werden die auch noch mal.
Das ist absoluter Wahnsinn. Und dann nehmen wir gleich mit auf die Liste den SC Freiburg, der 6 Punkte hinter Bayern München steht. Das ist sensationell. Die stehen beide vor Leipzig und in Lauerstellung Leverkusen Richtung Champions League Plätze. Mainz auch mit einer super Serie, aber das glaube ich nicht, dass sie da oben noch reinrutschen. Aber ich weiß, dass ich in den nächsten Wochen, kommende Woche habe ich Stuttgart-Gladbach, da geht es nochmal unten zur Sache. Und dann habe ich aber, ich glaube, direktes Duell Union gegen Freiburg. Also ich habe da so ein paar Spiele in den nächsten Wochen, wo es richtig um die Champions League geht. Das wird richtig spannend.
Ich habe Köln-Freiburg. Ja. Und erst so vom Gefühl dachte ich mir, ach, Köln ist doch Mitte und Freiburg. Oh ja, doch, da brennt ja richtig was.
Also pass auf, ich kann dir sagen, ich habe jetzt am Wochenende Stuttgart gegen Gladbach, dann habe ich Freiburg gegen Leipzig die Woche drauf, Freiburg-Leipzig und dann die Woche Union gegen Freiburg. Mhm. Also Sie wissen, wo die dramatischen Spiele hingehören. In wessen Hände.
Ja, lassen wir das mal so stehen.
Ja, das reicht auch mit der Bundesliga erstmal. Ne? Die werden uns ja jetzt intensivst beschäftigen.
Ja.
Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich würde noch ganz kurz,
oh, jetzt
wirklich
kommt.
Nur ganz kurz, jetzt. Naja, Arsenal hat schon
das ist ja nicht Bundesliga, das ist ja Premier
lassen.
League.
Ach so, ja, das meinte ich
nur. Auf Arsenal, da möchte ich nicht drüber sprechen, bin ich stinksauer. Ich bin stinksauer, weil jetzt verhauen die mir meine Superprognose von Saisonbeginn. 3-3 gegen Southampton.
Das war
und in letzter Minute übrigens den Ausgleich
ja,
gemacht.
Ja, 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 wir reden vom Tabellenletzten, ne? Der Einzige, der schon so ein bisschen abgeschlagen war. Ich sage dir, das kam für mich komplett aus dem gar nichts. Gar keine Ahnung,
jetzt
wo das jetzt
hat Manchester City in der eigenen Hand.
Und es ist jetzt, also sie haben es ja beide in der eigenen Hand, weil sie am Mittwoch, das mache ich Mittwochabend gegeneinander spielen.
Nein, also das hat mich übrigens, da habe ich bis gestern, habe ich mit einer Anfrage gerechnet, ob ich das nicht machen könnte. Machst du das doch?
Ich mache das doch.
Trotz deines Auftritts in Hamburg.
Ich kann ja auch sagen, warum.
Das denn, mach du bist doch YouTuber, mach du es doch auf YouTube.
Der Experte ist Ralf Rangnick und dem müssen wir natürlich jemanden an die Seite stellen, mit dem er auch vernünftig über Fußball reden kann.
Boah, sonst wird das dann wieder so, hey, pass auf, dann mach das doch für hier mit dem Taktikfuchs zusammen, da, wo du der jetzt mit zusammen
ja,
bei
ist
der,
ja gut jetzt. So,
Broski-Show
auf jeden
warst.
Fall.
Ich glaube übrigens, diese ganzen Hobby-Videotaktik-Blogger, die können alle ihren Job hinschmeißen nach dieser Bundesliga-Saison. Die Analyse von Borussia Dortmund und Bayern München, das ist so
So, ich möchte noch eins kurz sagen.
Fußball ist eben doch anders als nur ganz geile Grafiken.
Zieht sich der Champions League-Kampf, Platz 3 und 4.
Newcastle
haut Tottenham, die ja gerade Conte entlassen haben, in 21 Minuten 5 Stück rein. Da stand es 5-0. Erstes Mal Tottenham mit Viererkette. Absolute Katastrophe. Es riecht jetzt extrem nach Newcastle in der Champions League und Manchester United, glaube ich, nach wie vor, dass sie das machen.
Schon erstaunlich, weil Newcastle hat ja kaum finanzielle Möglichkeiten.
Ja, da hast du recht. Trotzdem, die haben ja noch nicht mal angefangen,
Nein,
die Kohle rauszubraten.
So hätte das auch keiner
haben.
Erwartet. Ich verstehe ja, was du meinst, weil ich ja mittlerweile absoluter Premier League-Experte bin. Deshalb hatte ich auch mit der Anfrage gerechnet für Mittwoch.
Ja, und jetzt, das hat Rangnick zum Glück verhindert.
Und jetzt, wenn ich höre, dass Ralf Rangnick Experte ist, der würde nicht. Frag ihn doch mal, wer ihm damals erklärt hat, wie das so in der zweiten Fußball-Bundesliga alles läuft. Frag ihn mal am Mittwoch. Sag einen schönen Gruß von mir.
Ich weiß nicht, ob ich schon so. Also,
der hat gesagt, er gibt bei uns gar kein Interview, weil wir die Ulmer damals, die er trainiert hat, die hatten wir gar nicht in unserer Saisonprognose dabei. Da sagt er im Interview zu mir: Ja, Herr Buschmann, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas sagen soll. Uns gibt es ja bei Ihnen überhaupt nicht.
Geil. Ja, gut, inzwischen, glaube ich, kennt man Ralf Rangnick. Ja. Und Ulm, ach, das war eine Zeit.
Dragan Trikulja.
Ihm hat
Dragan Trikulja, der Goalgetter von Ulm.
Ja. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr
natürlich
an die Spieler.
Natürlich nicht. Da wussten wir auch noch nicht, dass du jemals die Sportjournalistenszene, ich will nicht sagen bereichern, aber auffüllen würdest.
Aufmischen. Also ihm hat das ja zum Glück gut gefallen. Wir haben ja schon mal in der Hinrunde ein Spiel zusammen kommentiert. Ich weiß nicht, ob ich schon so hohes Standing bei ihm habe, dass ich mich jetzt schon mit dir in Verbindung bringen kann. Da würde ich gerne noch etwas mehr Vertrauen aufbauen, bevor ich die Büchse der Pandora öffne.
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, ob das positiv oder negativ für dich. Ich glaube, ich habe viel verbrannte Erde in meiner Laufbahn hinterlassen. Ich lösche viel jetzt im Spätherbst meiner Karriere. Mittlerweile soll es Menschen geben, die mich mögen. Das ist ja so, wenn du aufs Karriereende zugehst, dann wird ja so deine berufliche Leistung so ein bisschen verherrlicht, also schön geredet und plötzlich gibt es Menschen, die sagen, ach, so verkehrt war er ja gar nicht. Also das ist eine ganz schöne Geschichte, das erlebe ich gerade.
Ich finde, du bist einer der wenigen, dessen Karriere vom ersten Tag an verherrlicht wurde.
Baschi.
Ah, Frank Baschi. Ach,
also schön. Das wird jedenfalls ein Knaller. Ich mache da jetzt mal Werbung für Sky und für dich. Das ist Mittwochabend schon was man sich durchaus mal angucken kann. Zur Not, haben die Stadionton bei?
Ich mache jetzt mal Werbung für dich. Haben die Stadionton?
Ja. Wer solche, schreiben mir immer wieder ganz schlaue und witzige Leute, schreiben immer, ja, es gibt ja Stadionton. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt.
Ich weiß es ehrlich gesagt bei England auch nicht. Ich glaube aber schon. Ja. Ich glaube schon. Ja, das wird geil. Ich freue mich da total drauf.
Glaubst du, dass Arsenal ist? Wo ist es bei Arsenal oder?
Nein, es ist auch noch in Manchester. Also jetzt gerade.
Gegen wen ist das Nachholspiel von Manchester noch? Weißt du das? Die haben ja
Brighton, glaube ich. Ja. Was natürlich sauschwer ist. Brighton ist neben Unbequem. Newcastle die absolute positive Überraschung der Saison. Vielleicht sogar noch überraschender so weit oben. Das wird also. Die werden auf keinen Fall beide noch alle Spiele gewinnen. Das glaube ich nicht. Aber
ja,
die Wahrscheinlichkeit. Also
glaube ich an gar nichts mehr nach dem Wochenende.
Ja, das ist sehr hart.
Scheiße.
Das ist sehr, sehr. Die waren schon so weit.
Was hätte ich hier einen Feitstanz gemacht? Ich sage dir,
aber
in unserer letzten
ist doch auch
Ausgabe
noch nicht durch. Jetzt warte mal. Also
nee,
es ist ja noch
ich
nicht.
Ich habe kein gutes Gefühl mehr.
Ja, jetzt gerade ist das Momentum natürlich relativ stark bei Manchester City. Aber entschieden würde ich behaupten, ist es noch nicht.
Ja, ach sag.
Vor allem, weil Man City immer noch sich sehr auf diese Champions League auch. Und der Kader ist ja immer klein. Also Man City hat ja immer einen Kader, der rotiert ja nicht so viel. Pep Guardiola, deswegen, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Arsenal hat nur noch in Anführungszeichen die Premier League. Die haben nichts mehr, was sie
also sag noch mal ganz kurz, wenn dir einer vor der Saison gesagt hätte, Halbfinale Champions League, Mailand gegen Mailand.
Ja, hätte ich gesagt, in welchem Sport?
Ja,
das ist, ja.
Und unsere von mir so hochgelobten und prognostizierten Wundermannschaften, nee, du warst mehr bei Neapel und ich habe ja Benfica so hochgehandelt, die scheiden gegen die beiden Mailänder
Clubs aus. Wobei es wirklich bei Napoli gefühlt relativ leicht erklärbar ist, da fehlt Osimhen halt zum schrecklichsten Zeitpunkt, wo er fehlen kann und in dem haben sie es ja auch verloren, in dem Hinspiel. Das war halt scheiße für Napoli. Wo soll die Tiefe im Kader herkommen? Das sieht man allein bei den Bayern, wenn der entscheidende Neuner wegbricht, was dann los ist. So, deswegen, ja, aber trotzdem krass.
Das wird übrigens spannend, wen die sich holen, denn das müssen sie. Sie müssen einen Stoßstürmer verpflichten. Einen neuen.
Boah, das ist wirklich spannend, ne? Also wahrscheinlich Osimhen hat ja scheinbar Bock. Kohle ist einfach zu teuer. Harry Kane ist wahrscheinlich zu alt für die Kohle. Das ist
am Ende wird es Niklas Füllkrug.
Aber ganz ehrlich, warum denn nicht?
Weil es nicht, ein Jahr? Sehr gute, endlich mal ein gescheiter Zusatz von dir. Wenn du das hin und wieder mal in so einer Reportage hinbekommen würdest, wäre es gut. Genau das. Das kannst du als Übergangslösung nehmen. Die Frage ist, wie weit ist der Upgrade, so blöd das jetzt klingt, von Choupo-Moting auf Füllkrug? Weißt du? Das
ja, ist, da hast du schon wieder recht, ehrlich gesagt. Ja.
Und dann musst du gucken, ich finde, wenn du agierst, musst du jetzt, und das ist nicht einfach, wohlgemerkt, finanziell, wo gibt es die Stürmer überhaupt? Aber jetzt musst du eigentlich den finden, wo du sagst, 3 Jahre, pro Jahr 30 Tore, auf sicher, wenn man das denn so sagen kann. So, und dann sind wir in der Kategorie Osimhen, Kane.
Ist halt die Frage, du hast schon gesagt, kriegt man Mané los, wird ein Riesengehalt frei. Dann kriegt man mutmaßlich noch ein bisschen Ablöse. Gnabry, müsstest du auch was dafür kriegen. Ne? Ob man dann dieses Riesenpaket für so einen Osimhen bräuchte man ja wahrscheinlich über 4 Jahre, 200 Millionen, ob man das dann so hinbekommt und sagt, also ehrlich gesagt haben sie ja eh zu viele Außenbahnspieler.
Oder du findest einen, den wir alle jetzt nicht auf der Rechnung haben und landest den Riesenkuh, kriegst ihn für 40 Millionen, 50 Millionen.
Aber ich glaube,
die Scouting-Systeme der großen europäischen Fußballclubs sind besser als mein Bauchgefühl. Also von daher, ich sag's dir ganz klar, wenn ich ihn kriegen würde an Bayern stelle, ich würde Kolo Muani nie holen. Ganz klipp und klar. Das wäre meine erste Wahl für die Bayern.
Ich glaube sogar auch, dass der allein kohletechnisch noch am realistischsten ist. Also das ist sicher gehaltsmäßig. Ja. Der macht ja, also Osimhen würde einen Sprung machen, bestimmt, aber Kolo Muani würde ja einen Riesensprung machen.
Ja.
Deswegen, das wird sauspannend und ich bin da auch bei dir. Das ist die Hauptbaustelle, der man ehrlich gesagt auch alles andere unterordnen muss, aus meiner Sicht.
Ohne zu lang werden zu wollen, ich ahne, dass du über Handball sprechen möchtest. Die Revanche ist geglückt für den THW gegen Flensburg nach einer 13-Tore-Reibe in Flensburg. Ich habe es mir gestern angeschaut. Klarer 10-Tore-Sieg für den THW gegen Flensburg und die Pokal liegen lassen, EHF-Cup liegen lassen.
Das ist die große Katastrophe.
Ne? Die und jetzt haben wahrscheinlich noch nicht mal Champions-League-Qualifikation, ne?
Die Flensburger, ach so, ja, wahrscheinlich. Minus 13 haben die jetzt. Die werden nicht, also es könnte wieder sein, dass wir sogar mit 3 Teams, habe ich gehört, nächstes Jahr.
Aber selbst das wird eng.
Ja, ich glaube auch, dass jetzt, also mit dem Ding gestern, aber das größte Drama aus Flensburger Sicht, glaube ich, ist dieses European League Final Four zu Hause. Das wird in Flensburg gespielt. Und Granollers, Granollers Flensburg, das geht 98 Mal für Flensburg aus und 2 Mal für Granollers. Und dann, wenn es darum geht, das ist unglaublich. Und die haben mit über 10 hinten gelegt. Also die wurden zerlegt zu Hause von Granollers. Ich habe gar keine Ahnung, was da los ist. Dementsprechend, ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, dass der THW, so deutlich hätte ich nicht gedacht, aber ich hätte mich sehr überrascht, wenn Flensburg das gewonnen hätte. Das muss ich schon ehrlich sagen. Was halt absolut krass war. Ich habe da mit Kretsche lang drüber diskutiert. Jetzt ist hier im Gottfriedsson der Chef wieder da. Der Chef will der Chef sein. Den kannst du nicht von der Bank bringen. Was machst du dann? Metz Mensah, bester Spieler beim Pokalturnier. Eigentlich ehrlich gesagt der einzig richtig gute Spieler in dem Halbfinale, was sie verloren haben. Du hast Aaron Mensing, einen Shooter halb links, der überragend gespielt hat die letzte Zeit. Er hat sich entschieden, Metz Mensah halb links. Hier im Gottfriedsson führt Regie von Anfang an. Und die haben gegen diese Kieler Abwehr, die auch raketenmäßig war, die haben nichts hinbekommen. Die haben nichts hinbekommen.
Das stimmt, er hat ja dann auch reagiert, hat er dann auch Mensing später gebracht, der übrigens wirklich hat sich für die dänische Nationalmannschaft entschieden.
Ja, das ist scheiße. Das ist genau der Mann, den wir gebraucht hätten und die Dänen haben.
Ordentliche Keule.
Alter. Unglaublich.
So, lass mich kurz erzählen.
Ja.
Wir müssen ja schon ein bisschen unterteilen. Wir haben ja eine Anfangsphase.
So, sorry, ich habe einen kleinen technischen Murks gebaut. da sind wir wieder.
Ach, einen kleinen technischen Murks.
Ja, Key gegen Flensburg. Auf geht's.
Was
die Speicherkarte war so voll.
Was habe ich dich gefragt, bevor wir aufgenommen haben?
Ob es mir gut geht.
Das tue ich sowieso, frage ich dich täglich. Das ist eine Frage, die hast du mir noch nie gestellt.
Warum ich so ein dummer
Lurch bin.
Selbst
wenn ich schwer verletzt bin, kriege ich diese Frage nicht.
Och, jetzt fang doch nicht wieder mit den ollen Kamellen. Das ist ja eine Woche her.
So, also. Bis zum 7:7 war das Ding eine völlig offene Geschichte.
Ja.
Und dann kam Niklas Sandin.
Ja, ich finde, er hat richtig gut.
Oh, ich habe schon wieder eine Anfrage für einen Werbespot.
Er hat richtig, richtig gut gehalten. Aber diesmal möchte ich echt vor allem die Kieler Abwehr rausstellen. Diese 6-0. Vincek Pekeler im Mittelblock. Peke spielt ja hoffentlich für uns dann doch die Heim-EM in einem guten halben Jahr. Das war schon, das war brutal und offensiv. Finde ich, hat es Kiel gut gemacht. Flensburg hatte eine ganz gute Abwehr, aber die war halt nicht annähernd auf diesem absurden Niveau der Kieler. Wenn Flensburg mal, ich hatte das Gefühl, wie viel haben sie gemacht? 18 oder 19 Tore.
29, Wahnsinn. 19.
Die hatten 36 Tore im Hinspiel. Das finde ich am Handball so geil. Das ist nicht so lang her. Das waren die gleichen Teams und jetzt machen die einen mehr als die Hälfte. Und ich hatte das Gefühl, die Hälfte dieser 19 Tore waren Tempotore. Im stehenden Angriff gar keinen Stich gemacht. Es war unglaublich,
ja,
was Kiel da gespielt hat.
Wie heißt der, Bilic?
Nikola Bilic, ja, geil.
Boah.
Ja, der ist
der
brutal,
ist Kapitän, ne? Der österreichischen Handballnationalmannschaft.
Ja,
ne?
Das ist das absolute Aushängeschild der Österreicher. Genau, das ist, würde ich sagen, jetzt schon. Wie alt ist Nikola Bilic? 24, 25
aber
oder
was
so?
Was hat der denn bitte für eine Keule?
Ja. Ja, ja, und vor allem, der spielt ja inzwischen auch richtig gut auf der Mitte. Ne? Mhm. Also das ist schon, ich habe echt, also was das angeht, Sander Sargosen geht ja, und den Kieler Rückraum.
Landin geht auch.
Mache ich mir nicht so viele Sorgen.
Aber die holen den Gerard, den französischen Nationalkeeper, aber das ist nicht das Niveau von Niklas Landin.
Also wenn der Gerard nochmal in sein absolutes Top-Niveau von früher rankommt, dann kann er ein guter Ersatz sein, aber wirklich ersetzen kann Niklas Landin nur Niklas Landin.
Vielleicht sollten die den David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen holen.
Ich habe ja immer noch die ganz kleine Hoffnung, wir haben ja mit ihm geredet, dass Andi Wolf nochmal nach Kiel zurückkommt.
Was ist denn da in Kielze jetzt? Die haben ja, da hört man immer wieder von finanziellen Problemen, immer wieder. Dann hört man auch immer wieder, dass sie wieder neue Spieler holen.
Mein Stand ist, dass das zumindest mit Andi Wolf eher zu Ende geht. Das ist das, was ich höre, aber ich habe mit ihm keinen Kontakt gehabt. Deswegen,
ja, dann wäre das
immer
was
mit
für
Vorsicht,
Kiel, oder?
Aber das wäre der Hammer. Mhm. Aber wirklich, wenn sie den, kostet natürlich auch eine Menge Gehalt, aber das hat Landin, nehme ich an, auch gekostet und Sargosen auch. Also, ja, das wäre der Königsmove.
Wer wird denn jetzt Meister? Also, pass auf, ganz kurz noch.
Und übrigens, die Füchse haben die Rhein-Neckar-Löwen
weggefieselt.
Boah, muss man auch sagen, Ulle Vossel-Scheffert, das ist in der Abwehr der wichtigste Mann bei den Rhein-Neckar-Löwen, hat gefehlt.
Juri Knorr auch angeschlagen, hatte mit dem Daumen, glaube ich, Probleme.
Ja, die waren echt gehandicapt und die Füchse, das war zur Halbzeit.
Hast du dieses eine Tor von Gitzel gesehen, wo er so in der Luft liegt und den Behind the Back hinterm Rücken reinwirft?
Ah, nee, den habe ich nicht
Gitzel
gesehen.
Gitzel, unfassbares Tor. Also Füchse sind gut drauf, musst du ganz oben auf der Rechnung haben. Und Magdeburg hat sich echt die Ohren gebrochen gegen Hannover, 31-30. Das war spitz auf Knopf, wie
aber
wir
muss sagen,
gesagt haben.
Hannover ist halt Sechster, ne?
Ja, ja.
Also Hannover ist nach
aber
den ganz
halt
großen.
Aber ist die Mannschaft, die nach den Großen kommt.
Ja,
ne?
Das muss ja man und sagen. Auch mit Abstand. Ja. Also das muss man schon sagen, aber das, ja, ich meine, Magdeburg, gerade läuft es nicht so selbstverständlich. Bergendahl-Verletzung, die anderen beiden, Magnusson und der erste Kreis Augsburg, haben schon öfter drüber geredet. Das wird hart und deswegen, ja, es riecht jetzt. Ich bin immer noch bei einem Dreikampf, aber Magdeburg hat gerade das größte Handicap und ich sag dir ehrlich, Füchse Kiel, also so der Erfahrung in dem Kader nach, müsste man fast sagen, ey, das ist doch für die Füchse noch zu früh, schaffen die das echt jetzt schon? Das wäre schon eine dicke Überraschung. Ich bin gespannt, was mit Kiel in der Champions League passiert. Mein Gefühl ist, dass es auch irgendwie davon abhängen wird. Da haben sie ja PSG, ist natürlich sauschwer. Viertelfinale, spielen um Köln, genauso wie Magdeburg übrigens. Wäre schon geil, einen in Köln dabei zu haben, dann Mitte Juni und wenn die Kieler das noch vor der Brust hätten, wobei die hatten jetzt 2 Wochen frei durchs Pokalturnier und jetzt ist Länderspielpause. Ja, also gefühlt ist schon Kiel
die werden Deutscher
aus
Meister.
Der Geschichte
wird halt
ist Kiel
nicht diese 6 bis 8 Punkte Vorsprung.
Nein, wird's nicht, weil die Füchse werden nicht ungefähr alle restlichen Spiele verlieren.
Warte.
Sag mal, wo kam der denn her? Gesundheit.
Aus dem tiefsten Innern. Ein Nieser.
Also es war ein geiles Spiel. Gestern noch nicht nur ein geil. Es war eine geile Konferenz dann ab 16 Uhr. Das Topspiel war schon geil. Das war natürlich zu einseitig dafür, dass es einen richtig kickt, aber beeindruckend, was die Kieler da gespielt haben.
Haben wir noch Platz auf der SIM-Karte?
Haben wir noch. Es ist eine Speicherkarte. SIM-Karte ist das, was du in deinem Handy hast.
Das stimmt.
Immer noch. Die sterben aber jetzt dann auch aus. Oh, Frank. SD-Karte und
SIM-Karte. Ja, stimmt, aber diese SD-Karten.
Und dann macht der mir auch noch Vorwürfe, dass es die SD-Karten noch gibt.
Ja, ich dachte immer,
die sind in jeder Kamera. Ja, auf was würdest du denn schon, speichern?
Ne? Weiß ich nicht.
Brennst du deine direkt auf DVD oder
kann
was?
Kann man das nicht irgendwie anders lösen heute im Orbit irgendwo?
Da sollte man dich mal hinschießen. Das ist das Einzige, wofür
ich dachte,
der
Orbit
das ist
alles, gut ist. Alles um mich rum, habe ich gedacht.
Ja, die ganze Welt dreht sich um dich.
Nein, da die Chinesen sind überall.
Oh Gott. Frank, haben wir noch was Sportliches?
Ja, selbstverständlich. Und zwar was wirklich wichtig Sportliches.
Ja.
Meine ich ganz ernst. Ich habe gestern Abend NBA geschaut.
Oh Gott, natürlich, ja.
Und jetzt möchte ich dir etwas sagen. Ja. Das war der Moment, wo ich dachte, das ist sowas, das würde ich dem Florian mit seiner technokratischen Sichtweise auf den Sport und diesem etwas zahlenorientierten gerne mal an die Hand geben, sich so ein Playoff-Spiel, ganz bewusst ein Heimspiel der Knicks anzuschauen. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt, wie früher in den 90er Jahren.
Madison
Square Garden. Wenn der brodelt, dann kannst du alles andere in den Playoffs vergessen. Das ist alles plumper Quatsch.
Ist doch auch die legendärste Halle, oder?
Wahnsinn. Und jetzt pass auf, jetzt war New York gegen Cleveland, Spiel 4, nicht ein super Leckerbissen. Das ist schon teilweise zähe Kost, wenn dann noch Donovan Mitchell auf Cleveland-Seite einen rabenschwarzen Tag erwischt. So, pass auf.
Oh, heißt die Knicks haben sie abgeschossen, die Cavs?
Ja,
oder?
Abgeschossen nicht. 102-93 ist es am Ende.
Ach so, aber von beiden offensiv.
Ja, pass auf, das ist und jetzt kriege ich die Kurve.
Ja?
Das hat mich tatsächlich, und dass ich das nochmal sagen würde, im Jahr 2023 hätte ich nicht gedacht, so ein bisschen an früher erinnert, wenn es richtig auf die Schnauze gab, wenn die Knicks verteidigt haben, wie die bekloppt mit Anthony Mason, mit Charles Oakley, da wurde richtig hingelangt. Und die Defense der Knicks ist richtig, richtig gut.
Mhm.
Und Cleveland, wusste ich gar nicht so viel, wer da wie was kann.
Ich kenne da, glaube ich, auch außer Donovan Mitchell und
Garland
Kevin Love.
War richtig stark. Zweite Halbzeit vor allem, erste Halbzeit nicht so. Allen auf groß. Dann spielt der Türke da, Cedi Osman, spielt bei den Cavaliers, hat auch von der Bank ein bisschen was geliefert, 10 Punkte, glaube ich. Aber was ich sagen will, ist dieses Defense, ja, und dieses geil. Brodeln im Garden, das hat mich an die 90er Jahre erinnert, als ich da häufiger zu Gast war. Richtig, richtig geil. Und ich glaube, die Serie übrigens, ich glaube, dass Cleveland nochmal zurückkommt, die werden ihr Heimspiel jetzt, glaube ich, gewinnen. Dann muss es New York meiner Meinung nach in Spiel 6, genau, muss es dann in Spiel 6 zu Hause im Garten mit der Energie der Fans zumachen. Und ja, dann gab es Westküstenbasketball bei Golden State gegen Sacramento, auch Spiel 4. Und es gewinnen die Warriors 126-125. Und Harrison Barnes hat für Sacramento einen Buzzerbeater.
Harrison Barnes, alter Schwede. Ja. Der ist schon lange. Der ist wahrscheinlich schon 15 Jahre in der NBA,
ja,
oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß nur ehemals Dallas. Und der bekommt von Fox das Ding zugespielt und hat einen Open Look. Und wenn er den macht, steht es 3-1 für Sacramento. Und es geht nach Sacramento. Dann hätte ich gesagt, Deckel drauf. So muss ich sagen, klar, von draußen Steph Curry und Klay Thompson, aber für mich der Matchwinner dieses Spiels unterm Strich, vor allem auch in der 1-gegen-1-Verteidigung, vor allem gegen Fox, tatsächlich, ich mag ihn nicht immer, aber manchmal schon, Draymond Green, der einfach...
Den hast du doch mal Draymond Green hier genannt.
Nein.
Doch,
nein. Doch. Aber pass auf, weißt du, was
sind das? Übrigens doch nur 10 Jahre, sorry, und er hat seine Karriere bei den Warriors begonnen, die ersten Jahre.
Ja, ja, aber ich wollte dir nur ganz kurz sagen, das unterscheidet uns beide. Du kannst vielleicht alle Namen richtig aussprechen, hast aber vom Sport keine Ahnung. Dann sage ich lieber mal Draymond Green, wobei ich das gar nicht glaube, das müsstest du mir jetzt raussuchen.
Doch, nehme
ich
mich dran.
Ich weiß, dass ich mal von Aaron McDonald gesprochen habe, aber.
Und von Sean McRib.
Und von George Rüssel. haben wir sie wieder. Haben wir jetzt alle? Kannst du, und dann lachst du nochmal
wie ein Nachschlag. Einen hab ich noch. Marc Uth.
Du bist ein gehässiger Mensch, das ist das Problem. Aber gut, ich kann es ja ab.
Mach gut.
Also Draymond Green in seiner Verteidigung, das ist eine Arschgeige. Ach, fick doch die Hände. Draymond Green, geil. Stopp, ich habe was vergessen zum New York-Spiel.
Ja.
Warum ich überhaupt drauf gekommen bin, heute hier ein bisschen intensiver über die NBA zu sprechen.
Ja.
Isaiah Hartenstein.
Oh ja,
auf
der
Center.
Hat, was hat 20 Minuten oder so?
Pass auf, 2 Punkte, aber 8 Rebounds, 2 Blocks, 2 Steals. Und er setzt übrigens geile Blöcke für die Scorer.
Ja, das ist natürlich
auch
wichtig.
Übrigens in Dallas werden sich heute
noch
fragen, warum sie eigentlich Jalen Brunson haben gehen lassen, der ein super Spiel gemacht hat. 29 Punkte, 26 von Barrett.
Ich nehme an, weil die Erde flach ist. Deswegen haut Dallas.
Lass den Irving in Ruhe. und Isaiah Hartenstein, was mir super gut gefällt, das sind so diese Tugenden. Ich habe tatsächlich an Leute wie Dikembe Mutombo oder auch Dennis Rodman gedacht, weil der Typ gibt so viel Energie, macht so viele kleine Dinge, die einer Mannschaft extrem helfen. Und ich kann mich an Spiele von Dennis Rodman erinnern, 0 Punkte, 22 Rebounds.
Ja,
an so Spiele kann ich mich erinnern.
Ja.
Wie gesagt, ich möchte jetzt ihn nicht auf eine Stufe mit Dennis Rodman heben, aber ganz, ganz geiler Typ. Und er und Robinson, der Starting Center der New York Knicks, geben dieser Mannschaft so unglaublich viel. Die werden jetzt nicht den Titel gewinnen, die werden wahrscheinlich auch den Osten nicht gewinnen. Aber das war geil. Und wie gesagt, so als Gesamtpaket mal wieder ein NBA-Spiel, was ich richtig gerne geschaut habe. Ganz anderer Basketball als Golden State gegen Sacramento. Aber hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Überraschend übrigens noch ganz kurz, Miami führt 2-1 gegen die Milwaukee Bucks.
Ich wollte gerade fragen, wer gewinnt denn? Ne? Weil das ist ja, die Bucks sind dort
Boston
der Favorit und Boston gewinnt den Osten, oder? Das ist das ausgeglichenste
Team. Wir führen 3-1 gegen Atlanta.
Ja.
Phoenix führt 3-1 gegen die Clippers im Westen. Das ist aber scheiße, weil bei den Clippers Paul George und Kawhi Leonard, ich meine, die sind halt immer verletzt, wenn es um die Wurst geht.
Das ist die Scheiße. Genau, wir haben ja, das war ja sehr überraschend, die Suns, Kevin Durant dazu geholt, haben wir euch gleich schon ab und an mal erzählt, das haben sie die Big Three und das ist jetzt, wie du es gesagt hast, erst im ersten Spiel, was sie gewinnen für die Clippers, hat sich Kawhi Leonard am Knie verletzt. Paul George war schon mit einer ähnlichen Verletzung draußen. Das ist natürlich ein Riesenscheißdreck. Und seitdem geht die Serie 3-0 und jetzt dann wahrscheinlich 4-1 im Endeffekt an die Suns. Und man merkt jetzt auch, dass dieser Double Threat halt, Kevin Durant zieht unglaublich Leute auf sich und Devin Booker macht halt regelmäßig 35, 40. Ja.
Wenn du deine beiden Superstars verletzt draußen hast, dann ist es halt auch schwierig für die Clippers.
Also die Clippers haben da keine Schuld und keine Chance. Ich bin halt gespannt, ob die Suns wirklich jetzt draufgehen und durchgehen und den Titel gewinnen.
Ich würde dir gerne noch was erklären.
Ja.
Anschließend an letzte Woche, als du mich ja fast ausgelacht hast, Matchwinner Russell Westbrook, in dem einzigen Sieg übrigens bisher.
Russell Westbrook, meinst du?
Hast du da mal in Ruhe drüber nachgedacht und dir überlegt, dass so jemand auch mit 3 von 19 aus dem Feld durchaus ein Matchwinner sein kann? Oder bist du immer noch sehr...
Hatte ich keine
oder
Zeit.
Oder schreibst du jetzt ein Video oder sprichst du jetzt einen Videoblog zum Thema NBA, Basketball und Analytics?
Nee, absolut nicht, aber ich werde jetzt mich reinknien und gucken.
Ja.
Ich hab bisher nur Zusammenfassungen gesehen. Jetzt gucke ich
auch mal live.
Bei der
letzten Niederlage übrigens, bei allem, nochmal, ich bin auch kein Freund der Spielweise von Russell Westbrook. Aber im letzten Spiel, wenn ich mich nicht irre, hat er, glaube ich, 37 gemacht. Und dann muss man schon mal sagen, wenn jemand, der $785.000 im Jahr verdient, abliefert für die Clippers und 2, die jeweils in diesem Vertragsjahr über 40 Millionen verdienen, draußen sitzen und verletzt zuschauen.
Man muss aber
zuschauen.
Sagen, er hat diese 40 Millionen von den Lakers schon bekommen. Ja, also jetzt nicht, dass jemand
aber
denkt,
ich lass mich doch auch mal populistisch argumentieren. Was für ein günstiger Spieler Russell Westbrook ist.
Buschi, ich finde, aber da haben wir jetzt echt nicht die Zeit dafür. Vielleicht, aber das machen wir vielleicht dann, wenn die, wobei die Clippers sind dann raus. Die Serie wird uns nicht mehr so lange begleiten.
Nee, die ist durch.
Russell Westbrook, ich weiß nicht, ob er es irgendwann nochmal, der Mann ist einfach nicht hilfreich auf lange Strecke für ein ganzes Team, ist mein Gefühl. Es hat nirgendwo mit ihm richtig funktioniert auf Dauer. Deswegen, ich weiß es nicht.
Ja, das ist
ganz spannend. Ich finde ihn außergewöhnlich, aber der ist eigentlich verkörpert, der das, was du am Basketball nicht magst,
ja,
für mein
ja,
Gefühl.
Ja, mit Abstrichen ist natürlich dieses wilde Offensivspiel, keine Frage. Und Würfe nehmen, wo du denkst,
also.
Auf der anderen Seite, und da wird es jetzt lustig, und da siehst du übrigens eine multiple Persönlichkeit. Auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass viele auch sagen werden, ein geiler Teamplayer, weil er ist schon der, der sein Herz auf dem Platz lässt.
Ja.
Und der auch für eine Mannschaft. Und so schließt sich der Kreis, Schmeso. Deshalb war er Matchwinner mit diesen wenigen ganz entscheidenden Aktionen in diesem Clippers-Sieg gegen die
Suns. Ich würde auch sagen, Hustle hat er immer, nur offensiv tut es oft eher weh, defensiv hilft es eher. Ja. Da bin ich schon dabei.
Also, und ich glaube, dass viele Mitspieler durchaus auch von ihm sagen werden, ey, das ist schon einer, mit dem gehst du in eine Schlacht.
Ja.
Ja. Aber nicht immer einfach. Und ich habe auch gestern wieder beim Betrachten der Playoff-Spiele, vor allem auch bei Golden State gegen Sacramento, so gedacht, ja, aber das ist schon echt wild, was sie da abliefern. Aber eins muss man einfach sagen, bei aller Meckerei immer, jetzt ist es Playoff-Basketball, jetzt sind wir in den entscheidenden Spielen einer Serie und dann ist es anderer Basketball. Ich empfehle tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was in Deutschland empfangbar bei The Zone demnächst gezeigt wird, aber sollte es noch ein Heimspiel der Knicks geben, und da glaube ich fest dran, sei es gegen Cleveland oder dann in der nächsten Runde, schaut dann mal rein, wenn es übertragen wird. Dieser elektrisierende Madison Square Garden ist geil, weil dieses Volk da in New York, ob die Celebrities, Spike Lee natürlich immer courtside oder die ganz normalen Fans, die leben das und das ist schon geil und es packt dich selbst am Fernsehschirm, am Bildschirm.
Schön.
Ist geil.
Also, ich sag nur noch kurz, Lakers 2-1 gegen die Grizzlies, die Serie ist noch ziemlich offen und die wirkt auch auf mich, auch nach dem, was ich gesehen habe, relativ offen. Die kann in beide Richtungen gehen. Der sich im Westen in der Regular
Season
ja schon...
Darf ich kurz noch was dazu sagen zu dieser Serie?
Ja, darfst du auch. Wir sind schon lange jetzt, Frank.
Ist mir
aber
scheißegal.
Gut. Ja.
Das verkörpert so ziemlich alles, was ich an der heutigen NBA nicht mehr so gut finde.
Das war klar.
Nein, das ist tatsächlich so. Ja Morant ist ein geiler Basketballer, 1-gegen-1, aber das ist alles so.
Das ist der Superstar der Grizzlies.
Es ist alles so seine Show. Dylan Brooks, der Dennis Rodman für Arme, der auf Provokation aus ist, bis zum geht nicht mehr. Da hat LeBron James die richtige Antwort gefunden, vor allem in Spiel 3 für die Lakers. Aber damit bin ich beim Thema, auch dieser ganze Habitus, es tut mir leid, Schmied, es tut mir echt immer so leid für dich, ne? Aber das für mich, kurioserweise werden mir auf Instagram auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder alte Szenen der Chicago Bulls und von Michael Jordan eingespielt.
Ja, gut, damit sind wir, am Ende dieses Podcasts.
Es ist Wahnsinn.
Ja, aber jetzt lass doch nicht jede Woche die Diskussion führen.
Es ist ja keine Diskussion.
Gefällt dir der Nikola Jokic? Die Denver Nuggets.
43, 11 und 10, aber sie haben verloren gegen Minnesota.
In der Overtime steht jetzt 3-1. Also da ist noch ein weiter Weg, dass das nochmal. Wahrscheinlich machen die es jetzt einfach im fünften Spiel zu mit 4-1. Das ist schon das Team, was im Westen der Favorit ist. Sonst
Im Westen gebe ich gar. Also eigentlich gefühlsmäßig bin ich bei den Suns.
Ja, wobei, also das wäre ja auch. Warte mal, die treffen sich aber wenn erst in dem Western Conference Finals.
Denver war erster, die Suns waren dritter.
Genau, da müssten sich ja, genau.
Waren die Suns dritter?
Ich glaube schon. Ich schaue noch einmal schnell, aber genau, dann würdest du dich
Du wirfst immer Dinger auf hier, du. Keine Ahnung.
Was denn? Ja, ich dachte, du bist hier im Thema.
Der Vierter waren die Suns.
Oh nein, Sacramento war ja noch dazwischen. Ja. Ja, klar. Also, mal gucken. Okay,
also ich finde es dieses Jahr schwierig zu tippen. Ich bin wieder so weit, das war ich aber, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch schon mal, dass ich gesagt habe, die Celtics sind dran. Eigentlich würde ich sagen, so wenn ich so den Top-3-4-Punch nehme, dann bin ich, glaube ich, fast bei den Boston Celtics. Aber nur, weil ich diesen Superstar-Teams nicht so über den Weg traue.
Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich mir so, dann wird natürlich eindeutig Denver gegen Phoenix, wird das eine Western-Halbfinale und dann sage ich jetzt einfach, das andere werden
die Lakers. Gegen die Suns.
Was? Nee, die sind ja im anderen Baum. Die sind ja im anderen Baum.
Die gegen Denver. Wen hast du dann die Lakers gegen? Wen haben wir denn da noch rumlaufen?
Also wir haben ja gerade, also die beiden werden.
Sacramento.
Sacramento, ja, genau. Ja. Und die Lakers machen das dann. Also das kann natürlich auch sein, wobei die nicht so gut aussehen, ehrlich gesagt.
Ja, aber jetzt 2-2, die Serie geht nach Sacramento, wechselt hin und her, das geht in 7, glaube ich.
Ja, dann
ist schon ordentlich was los. Ja.
Also Westfinale wird dann die Lakers gegen entweder die Nuggets oder die Suns. So. Mhm. Dann sind die schön müde, dann kann LeBron mal wieder in die Finals einziehen. Dann sind wir doch alle glücklich.
Die Lakers spielen jetzt gegen den Sieger Sacramento Golden State. Und ich sage dir, wenn die Lakers es packen, jetzt den Sack relativ schnell zuzumachen gegen Memphis, dann haben sich die beiden anderen, egal wer es gewinnt, schön müde gespielt. Die Lakers, das ist das Schlimme. Die können weit kommen. Also Dennis Schröder gönne ich's, aber
red ihn nicht um Kopf und Kragen, Buschi, ja. Wir machen schnell noch, was wir die Woche machen.
Ja, heute Abend Glanzparade und am Samstag habe ich in der Konferenz VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach.
Ich habe Manchester City gegen Arsenal Mittwochabend mit Ralf Rangnick, da freue ich mich mega drauf. Ich bin dann Donnerstag bei der Gameplan Conference, bin ich selber sehr gespannt. Was? Die ist in Köln, ist so wie, du kennst ja den Spobis und das ist so wie der Spobis in Jünger aufgesetzt.
Ach so, für Videoblogger.
Nein.
Also machst du da wieder so eine Runde, wo du alle wieder...
So, dann Köln gegen Freiburg und am Sonntag mache ich Liverpool gegen Tottenham. Absoluter
Moment, ganz kurz. Mittwoch Premier League, Donnerstag auf so einer Messe. Was war? Samstag Konferenz, Sonntag?
Ja.
Nochmal Premier League?
Ja. Ja, das ist
What
zu viel.
The fuck?
Ja, ist zu viel.
Und da wunderst du dich, dass alles durcheinander kommt?
Nein. Ich lebe meinen Traum. Und mach einfach weiter.
Und privat so?
Sehr gut. Darüber reden wir ein andermal. Achso, möchtest du jetzt noch was? Ich hatte eine großartige Zeit bei Ed Broski. Der Simon ist ein Riesentyp. Ich war absolut begeistert von Robert Andrich, dass er sich da reinsetzt und auch keinen Schiss hat oder so was zu sagen. Als Kicker finde ich den eh geil. Ich mag diese Leute, die in geil fußballspielenden Mannschaften mitspielen, aber halt vor allem die Arbeit machen, die ein Diaby sich ja nicht macht. Und Peter Neururer war da hatte ich ein bisschen Respekt davor. Peter Neururer hat mich ja mal schwer angezählt auf Facebook, weil ihm nicht gefallen hat, dass ich Schalke so kritisiert habe in der Hinrunde. Der hat mir jetzt ein paar Sachen erzählt. Die kann ich natürlich nicht weiter erzählen, aber der hat mir ein paar Sachen erzählt und das meinte er, glaube ich, damals, was mir einfällt, auf Schalke so rumzuhacken, wenn ich viele Hintergründe nicht kenne. Ich habe ja eigentlich nur damals vor allem kritisiert, dass ich fand, dass es unter Frank Kramer null Idee gab, wie man nach vorne spielt. Der hat mir ein paar Sachen erzählt, Buschi, wirklich.
Dem hört man schon ganz gerne zu, ne?
Ja. Dem hört man sau gerne zu.
Der hat viel erlebt einfach, ne? Muss man durch. Ich wollte dich eigentlich auch heute nur ein bisschen provozieren. Ich finde auch den Gamer Brother erstaunlich. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der hat, wenn er so ein bisschen sein extrem Fantum beiseite legt, der ist ja riesen Schalke-Fan. Ja.
Ich habe immer versucht, ihn da hinzuschubsen in der Sendung, aber hat er nicht drauf eingegangen.
So, das muss er auch lernen, dass er da dann eben in einer anderen Position ist. Tatsächlich ist da ein gewisses Talent, durch so eine Sendung zu führen. Vor allem, wenn er diese Leute zu Gast hat, die er da hatte. Und was ich meine, wo ich dich immer mitkriegen will, Schmiso, ist, manchmal wirkt es befremdlich, wenn sehr junge Menschen, die gefördert werden müssen, die man immer hören muss, das ist mir ganz wichtig, weil wenn nur wir Älteren immer meinen, allen die Welt zu erklären, ist große Scheiße. Aber manchmal, wenn ich mir so das ein oder andere anhöre von Leuten, die, den Nachweis, dass sie wirklich im Sport oder im Fußball schon was bewegt und erlebt haben, wenn die dann auftreten, als wären sie die Einzigen, die wüssten, wie so eine Sportart funktioniert, ich nenne jetzt mal keine Namen, dann wird es für mich schwierig, weil ich kann das nicht ernst nehmen.
Kann ich irgendwo auch verstehen. Ich hatte aber das Gefühl, ich habe auch ein paar Kommentare mal zur Sendung mir angeguckt. Es hatte jeder so die Zuschauer, das ist ja sicher eine spezielle Zuschauerschaft, die der Simon da hat. Da hat jeder so, die einen haben sich über Neururers Geschichten gefreut, die anderen freuen sich über eine Taktikanalyse.
Und dann ist es ja eine gute Mischung am Ende.
So,
das ist ja auch okay. Ich will nur davor warnen, ohne es jetzt wieder ausufern zu lassen, vielleicht machen wir das am Ende der Saison irgendwann nochmal. Du weißt ganz genau, dass ich auch weiß, dass Zahlen, Taktikspielchen dazugehören. Aber das Einzige, was ich dazu sage, am Ende ist immer noch wichtiger in dem Job, den wir machen, die Leute reinzuholen, die Leute zu unterhalten und nicht den Trainern zu erklären, was wir alles wissen und was wir besser wissen als sie. Das ist sehr wichtig, weil ich auch glaube, wenn das diese Multiplikatoren, die jetzt da noch im kleinen Rahmen sich bewegen, aber wenn, weißt du, sie leben das übrigens auch den Schlaumeiern auf Social Media vor.
Ja,
mittlerweile
ja.
weiß ja. halt jeder über jeden Sport deutlich mehr als die Menschen, die sich ihr Leben lang, und wenn es ein bisschen länger das Leben schon ist, eben auch ein bisschen länger mit der Thematik beschäftigen. Und da muss ich sagen, zucke ich manchmal echt zusammen. Das muss ich ganz einfach so deutlich sagen. Und mehr möchte ich an der Stelle dazu auch gar nicht sagen. Ich weiß ja sehr wohl, dass auch viele Leute am Samstagnachmittag wieder zusammengezuckt sind, als ich geschrien habe, Tor in Mainz!
Ich bin zusammengezuckt, als du Happy Birthday gesungen hast.
Oh, das war schlimm. Ne? Warum habe ich das? Da gehen dann die Gäule mit mir durch.
Ja, das und muss vor allem man nicht tun. Vor allem, das hast du auch. Es war auch nicht so, dass es einmal schnell, sondern du hast das so 10 Sekunden gesungen. Und dann.
Das sind Momente, wo ich denke, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, wo dann auch Leute vielleicht sogar zu Recht sagen, er nimmt sich selbst zu wichtig. Aber das mache ich gar nicht, um mich wichtig zu nehmen. Das mache ich einfach, weil ich bekloppt bin. Das sind die Momente, wo mir das klar wird.
Das ist das beste Schlusswort für diese Sendung. Tschüss.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff. Sexiness. Lauschangriff.